Was? Nein.
Doch.
Wirklich?
Ja.
Nein.
Das doch, Prodigy macht es dann, weil Prodigy daraus dann
ein Audio... Was ist denn mit der Audioqualität?
Die ist super.
Das glaube ich dir nicht.
Doch, da packen wir, das mache ich schon richtig.
Naja. Hat man ja beim letzten Video gesehen, ne? Hallo und willkommen zur 137. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas.
Und ich bin Markus und wie jede Woche erzählen wir euch die neuesten News aus der Tech-Bubble, garniert mit unseren Erfahrungen. Welches Datum haben wir denn heute, Lukas?
Heute ist der 20. April 2026 und ich schaue in die Kamera.
In welche denn?
In die richtige, die gerade live ist.
Weil wir haben sogar zwei.
Haben wir sogar zwei.
Wir haben zwei Kameras, also wenn ihr uns jetzt...
Das ist mir irgendwie...
Ist so unangenehm, gell?
Zu nah dran einfach.
Das geht auch ein bisschen sehr intim, ne? Jetzt sieht man auch wieder eine Naseborsten, so ist schon schwierig. Wir sind jetzt schon mitten im Feedback und Rückblick. Wir haben unsere erste Videofolge veröffentlicht, Lukas. Wie war denn der Workflow?
Der nicht existierende Workflow. Ja, also wer den Podcast zuerst auf der Tonspur gehört hat, was sehr wahrscheinlich ist, weil wir haben das Video erst 3 Wochen danach oder so veröffentlicht, der hat gemerkt, dass es kein Video gab, als die Podcast-Folge rausgekommen ist. Und das lag daran, dass der Markus es nicht geschafft hat, den Ton synchron zu kriegen mit dem Video.
Ja, das war scheiße. Also ich habe das nicht gecheckt, warum das bei mir nicht ging. Ich hab's zuerst mit Final Cut probiert.
Ja.
Und dann mit Adobe Premiere. Und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, es sei offen, dann habe ich es wegprokrastiniert.
Ja, ich glaube, und das ist eigentlich was ich mache. Ich glaube, du hast zu schnell aufgegeben, einfach nur.
Meinst du?
Ja, weil, also was ich gemacht habe, ist, ich habe halt Frame by Frame geguckt. An den Stellen, wo wir geklatscht haben, war es easy, weil da konnte ich es tatsächlich sehr gut matchen. Aber an den Stellen, wo wir nicht geklatscht haben, wie zum Beispiel im Outro,
ja,
da musste ich dann schauen auf Laute, wie es Lachen oder so. Und dann habe ich das versucht, wirklich perfekt auf den Frame gematcht.
Hast du die Audiospur von der Kamera genommen oder hast du das Bild genommen?
Nee, die war ja komplett asynchron von der Kamera.
Ja, das ist das Problem. Ja,
ich habe halt
die Audiospur von der Kamera genommen.
Ja, nee, das ist Schwachsinn. Ich habe einfach nur das Video genommen und habe das dann auf die Podcast-Folge quasi gesynkt.
Vielleicht war das mein Fehler, weil ich habe es tatsächlich versucht, mit der Audio von der Kamera zu machen und das war ja komplett off.
Ja, ich weiß auch nicht, wie kann denn das off sein? Oder ach nee, weil das geht ja erst zum Atem. Und beim Atem geht es dann erst in OBS.
Beim Atem geht es in OBS rein, ja.
Ah, okay.
Das ist nämlich die nächste Geschichte. Wir wollten heute eigentlich direkt vom Atem hier, also von diesem Pult hier, welches jetzt hier die Kamera so umschalten kann. Von diesem Pult hier wollten wir eigentlich auf eine Festplatte streamen, auf diese hier, auf eine Samsung T7.
Ja, T7 meintest du, ja.
Ja, und das Ding wird einfach nur orange, so keine Fehlermeldung.
Ist orange oder
ist
gelb?
Ist orange. Amber. Es wird Amber und es funktioniert nicht. Also keine Ahnung, woran das liegt. Ich muss das vielleicht zu Hause nochmal probieren mit einer anderen Platte. Sehr, sehr schade,
ja,
weil wir es jetzt natürlich auf OBS aufnehmen müssen und
mal wieder
und vielleicht ist das,
ja,
es geht schon, es ist okay.
Das Ding ist auch, Markus will, also wir machen das jetzt gerade live, das Wechseln der Kamera, jetzt muss ich wieder in die andere gucken.
Genau.
Und ich finde das potenziell nicht so geil. Ich glaube, ich fände es geiler, wenn wir das
mit einer Kamera machen.
Beide Kameras aufnehmen und im Post dann schön zusammen editieren.
Boah, das ist ja noch mehr Arbeit.
Das ist sehr viel Arbeit, ja. Obwohl ich auch meinte, dass man potenziell anhand von Soundcues potenziell dann machen kann. Aber wir haben ja jetzt beide in der Totale, also.
Gut, wobei der andere Kamera ein bisschen mehr auf. Die zeigt uns schon sehr schön, Lukas. Also da sind wir Model, ne?
Ich gucke auch immer, also hier unten, warum ich immer da hingucke, ist, damit ich selber sehe, was da passiert.
Wir haben jetzt hier unten auch noch einen Control-Monitor, der hängt jetzt direkt an diesem Atem Mini Pro.
Wer die letzte Videofolge gesehen hat, checkt auch, dass der Monitor, der da unten steht, wahrscheinlich der ist, der vorher da stand.
Den haben wir jetzt allerdings mit, also hinter uns ist jetzt ein Oktopus.
Ja.
Ein Ikea-Oktopus.
Schade, dass es nicht der Wal ist.
Ja, neben dem schwulen Wichtel.
Was soll denn das? Ja, da ist. Woher willst du seine Sexualität wissen?
Hat er mir gesagt.
Jedenfalls habe ich das Ganze geschnitten in Caden Live.
War das ein CLI-Tool?
Nee, das ist der Inhouse-Video-Editor von KDE, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich nicht auf KDE bin, aber jedes Mal, wenn ich speichern wollte, das Projekt, ist das Ding abgestürzt.
Oder weil KDE eine sprichwörtlich beschissene User Experience hat?
Nein. Ich fand's vom Editing her gar nicht so schlecht, aber das Problem war halt, ich konnte halt nicht speichern. Aber das Geile ist, wenn das Ding abstürzt, dann sagt er dir, ey, ich bin abgestürzt. Willst du das letzte Ding wiederherstellen?
Das heißt, du musst einfach nur abstürzen.
Das heißt, ich muss speichern, damit ich quasi beim nächsten Mal wieder loslegen kann mit dem, was, wo es dann abgestürzt ist. Also super. Quasi funktioniert das Speichern. Naja, das war nicht ganz so geil, leider.
Ist das diese Frickel-Software, von der alle reden?
Nee, das ist überhaupt nicht. Es ist halt so, ja, Adobe gibt's halt nicht auf Linux.
Ja, schon richtig.
Das ist halt, ja. Obwohl ich auch mal potenziell ausprobieren wollte, DaVinci Resolve, das soll ja auf Linux funktionieren.
Ja, und wenn ich jetzt nochmal was, also wir könnten auch dieses Atem Mini Pro verkaufen.
Ja.
Und die Atem Mini Pro 2 nehmen, die würde nämlich dann auf die Festplatte, wenn es funktioniert, ein DaVinci-Projekt mit allen
Kamera-Feeds
packen.
Das wäre ja genau das, was ich
inklusive
will.
Inklusive der Übergänge, die ich ja manuell mache. Das heißt, die Übergänge würden dann praktisch in das DaVinci-Projekt mit reingepackt werden.
Und dann kann man die noch bearbeiten?
Und dann kann man die noch bearbeiten.
Boah, das ist schon cool.
Wollen wir das
Wechsel mal wieder auf die andere, bitte.
Wollen wir das probieren?
Besser. Vor allem sehe ich mich da besser.
Lukas, ja. Du bist doch so ein Kleinanzeigen.
Ja.
Experte?
Nee, bin ich eigentlich überhaupt nicht. Ich hasse Kleinanzeigen.
Ich auch, und ich will halt nicht was letzte Preis machen und so.
Nee, ich hasse das. Ich hasse Falschen. Das ist wirklich. Ey, jetzt sagt mal wirklich, wer von euch mag das? Das ist doch alles einfach Kacke. Du weißt eh, ja, der will halt, nee, hier, das will ich nicht, ja, aber ich will und.
Dann stellen wir das hier für 300, keine Ahnung, was kostet das neu? Ich habe keine Ahnung. Stellen wir halt für einen Preis dahin und dann kaufen wir uns dafür ein neues. Dass dann diese DaVinci-Projekte auf Festplatte schreibt.
Ja, aber apropos abkaufen. Ich habe jetzt meinem Schwager, habe ich jetzt seine PS5 abgekauft.
Ist das diese Gaming-Konsole?
Korrekt, ja. Weißt du, warum ich das gemacht habe?
Weil du die mit NixOS beflashen kannst.
Das wäre geil, aber ich glaube nicht. Ich habe das gemacht, weil es soll ja dieses Jahr noch GTA 6 rauskommen. Und dann bin ich schon mal gewappnet, wenn GTA 6 tatsächlich rauskommt.
Was meinst du, kommt zuerst raus? Das zweite Album meiner Band oder GTA 6?
Das GTA 6, 100%. Ja, sonst war ich in Amsterdam.
Und hast gekifft?
Nee, weil Drogen sind schlecht, Leute.
Ja. Moment, in der andere Kamera auch nochmal.
Drogen sind schlecht. Jetzt wieder die andere, bitte. Danke. Und zwar war ich auf einer Konferenz.
Warst du da etwa auf der CubeCon?
Korrekt, korrekt. Ich erzähl dir auch mal, was die CubeCon ist. Und zwar ist das die größte Kubernetes-Konferenz, glaube ich, auf der Welt. Auf jeden Fall riesengroß. Also dieses, ich weiß gar nicht, wer schon mal im Pfaffenhofen war, der kennt den Hauptplatz. Ich hätte gesagt, also wahrscheinlich größer als der Hauptplatz.
Krass.
Ja.
Also praktisch wie so eine Messe.
Nee, noch viel größer wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall 13.000 Leute.
Okay.
Das ist schon krass. Stück, ja. Das ist schon krass. Und ja, ich fand's echt cool, muss ich sagen. Es war meine erste KubeCon und ich muss sagen, es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Viele interessante Talks, viele Leute gesehen, die man sonst nur auf GitHub sieht. Also viele Open-Source-Projekte waren dort, mit denen man quatschen konnte. Und ja, auch der Maintainer von, oder der, sagen wir mal, Ex-Maintainer vom Ingress Nginx.
Ah.
Ja.
Hat er dann gesagt, warum er aufgegeben hat?
Richtig. Er hat mir mitgegeben, ich habe danach zufällig nochmal mit ihm gequatscht und er meinte zu mir, was ich auf keinen Fall machen sollte, ist Go-Templating für Nginx-Configs.
Das war sein Todesstoß?
Ja, das war halt, das ganze Projekt ist das quasi. Gut, also ja. so werden diese Nginx-Konfigurationen für den Ingress halt aufgebaut. Und ja, das ist halt, du musst halt unglaublich viel checken, wenn du dann irgendwelche Injections hast, die dann da drin sind. Ne? Also irgendwann kam so ein Feature hinzu, das hieß dann Server-Configs. Und dann kannst du direkt Nginx-Configs als String mit reingeben. Und ja, das, wenn du halt in einem Shared-Environment bist, ist das unglaublich scheiße. Ja,
das ist doof. Wir haben jetzt auch in der Firma alles umgestellt auf die neue API.
Und oh, echt? Ja, seid ihr schon durch?
Wir sind schon durch, ja.
Auf welchen Gateway-Controller?
Ich glaube auf Traffic.
Ah ja, sehr gut. Traffic. Da wollen wir auch hin. Ja.
Gateway. Weil, und da freue ich mich schon drauf, nicht. Ich glaube nämlich, dass jetzt ganz viele Sicherheitslücken, die im Nginx Ingress drin waren, dass sie nicht veröffentlicht wurden von Black Hat Menschen, die halt zurückgehalten wurden, bis der Support ausläuft und man die dann nicht mehr einfach gepatcht kriegt.
Ah, aber also, es gibt auch Projekte, die das natürlich geforkt haben. Natürlich,
aber weißt du, musst dann wieder andere Quellen und überhaupt und bla bla blub.
Ja, es gibt da schon einen ganz guten Fork hier von, also wenn ihr auch in der Lage seid, ChainGuard hat ein Ingress Nginx Fork gemacht, in dem sie halt diese ganzen CVEs noch patchen. Die supporten den jetzt nicht oder so, die patchen wirklich nur die Security Vulnerabilities und sonst nichts. Ihr müsst trotzdem noch migrieren. Aber das macht es zumindest ein bisschen. Aber da habe ich mir
halt gedacht, Mensch, dann, also ja, erstens
haben wir einen externen Dienstleister,
hat es der halt gemacht.
Ja.
Und das war komplett okay. Also ich bin jetzt froh, dass wir auf der neuen API sind. Klar, es ist ein bisschen eine Umstellung. Die Leute müssen sich dran gewöhnen, das ein bisschen anders zu konfigurieren. Und es schaut auch in der Lens ein bisschen anders aus. Aber
es ist auch deutlich flexibler und unterstützt mehr potenzielle Features, weil mit Ingress Nginx hast du halt immer das Problem, dass alle extra Konfigurationen, die man nicht im Ingress machen kann, über diese Annotations gemacht werden. Und das ist insgesamt ein sehr beschissenes System. Also das will man eigentlich nicht.
Es hat sich nie auch wirklich gut angefühlt, muss man schon sagen.
Ja. Aber das Geile ist, das hat er dieses, also das Repo archiviert, hat er auf der Bühne gemacht. Das war schon ganz geil.
Ja, das ist ein guter Move.
Du saßt dann da drin, sagt so, ja, gibt keinen Support mehr, Leute. Hier, und ist dann auf das Gitter-Projekt, hat Archive gedrückt. Es war schon magisch, Leute.
Geschichte wurde da geschrieben.
Und ich war dabei. Ich war persönlich dabei. Ich saß im Publikum. Ja, das war schon cool. Sonst natürlich unglaublich viel AI, unglaublich viel, wie kann man LLMs auf dem Cluster laufen lassen. Und
ganz viel Geld dafür ausgeben.
Richtig, richtig viel Geld dafür ausgeben und ich hasse diese Kameraeinstellung. Die sieht halt für mich auch so unvorteilhaft aus.
Aber für mich eigentlich ganz okay.
Ja, Lukas. Nee, bitte wechsel. Danke. Und das sieht doch auch gut aus. Ich finde, wir sollten einfach bei dem hier bleiben.
Dann haben wir die zweite Kamera ganz umsonst gekauft oder wir platzieren sie einfach besser.
Ja, nächstes Mal platzieren wir sie besser auf jeden Fall. Genau, LLMs und ja, sonst Gespräche mit Leuten, und natürlich das Essen war geil. Ja? Also.
War das nicht so total esoterischer Veganer?
Nee. Also es war tatsächlich, ich glaube, das hätte dir auch sehr gefallen. Vor allem an dem einen Abend gab es so feinkostmäßig.
Sehr schön.
So richtig geil, geile Salami und Käse und so. Oh, jetzt habe ich wieder Hunger, obwohl ich vorhin gegessen habe. Aber das war sehr geil. Und zum Frühstück gab es quasi so Süßes halt. So Zimtschnecken.
So Franzbrötchen?
Nee, aber so richtig schön warm noch, in so kleinen Muffinformen, so Zimtschnecken und es gab so eine Donut-Wall einfach. Also, boah, das war schon sehr, sehr gut. Haben ja auch mehrere Leute gesagt, dass das bisher das beste Essen auf jeden Fall war. Anscheinend waren das davor nicht so gut, aber das war jetzt sehr gut. Also, bin ich froh, dass ihr erst dieses Jahr dabei war. Aber sonst kann ich es auch jedem empfehlen. Mega, mega cool. Vor allem Amsterdam, auch sehr, sehr schöne Stadt. Ja.
Das kann ich bestätigen. Ich war jetzt noch nicht auf der CubeCon, aber schon mehrmals in Amsterdam. Wunderschöne Stadt. Und wenn man ein bisschen Off-Season hingeht, was es ja jetzt de facto war, also es waren jetzt nicht Sommerferien oder so.
Nee.
Dann,
es war auch ein bisschen kalt.
Es ist auch nicht so, also im Sommer ist es scheiße überlaufen.
Boah, und windig, Alter. Es war einmal hat es geregnet und gewindet. Holy shit. Also das ist echt, da hat es mir komplett den Regenschirm zerfetzt einfach.
Ja, und wenn das in Amsterdam schon so ist, was denkst du, was jetzt gerade die ganzen Wahlretter durchmachen müssen?
Ja, richtig. Denkst du, die könnten sich auch dafür interessieren, Native Instruments zu retten?
Bestimmt.
Was für eine Überleitung.
Ich habe mir nämlich gedacht, ich bin ja wahnsinnig abhängig von Native Instruments.
Richtig.
Hier hinten steht tatsächlich sogar eine Maschine, die nicht mir gehört, im Studio gehört. Und
also das Ding heißt Maschine tatsächlich als Produkt.
Und ich habe mir dann mal überlegt, gibt es denn nicht Open Source?
Ja, sehr gut. Diesen Gedankengang finde ich sehr gut, Markus.
Und ich habe es dann wieder aufgegeben.
Nein.
Doch. Also es gibt schon Open Source, also Microtext ist ein winziges Projekt. Und zwar versucht es so ein bisschen den DX7, das ist so ein FM-Synthesizer von Yamaha, den Open Source nachzubauen. Und dafür kann man sich dann sozusagen Custom-Hardware kaufen, die man dann selbst zusammenbauen muss. Es ist einfach zu teuer, Lukas.
Es ist gerade dein Ernst.
Zu teuer, ja.
Oh, Mr. Teenage Engineering, oh, das ist mir zu teuer.
Also das Feature-Set, das man kriegt und dann die Bastelei, die man haben muss und dann dieser minimale Funktionsumfang, den dann, also Synthian ist so das Nächste.
Aber so kann das auch nicht wachsen.
Das verstehe ich schon, aber es ist ein Dilemma, Lukas. Ich brauche halt was auf der Bühne zuverlässig funktioniert.
Ja, dann muss es halt so machen. Pack halt nicht so erst drauf.
Und dann ist es wirklich, wirklich schwierig. Also ich habe es jetzt wirklich versucht und ich habe es aufgegeben. Ich habe nichts gefunden. Also Synthian ist mir zu verbastelt. Und Microtext, ich habe einen Link zu Music & More, das ist dieser Reseller, der diese Custom PCBs und ein bisschen Housing und 3D-gedrucktes Zeug außenrum verkauft. Und es fühlt sich vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach nicht gut an.
Ja, kann ich dir nicht sagen. Ich benutze davon nichts, aber.
Und es ist.
Man muss auch sagen, Open Source hat halt auch einen Preis, ne? Also, es ist halt.
Ja, ich weiß halt nicht, ob ich bereit bin, den Preis sowohl in Eigenleistung, in dem Sinne, dass ich es zusammenbauen muss, als auch in Form von Geld, dass es halt überproportional teurer ist als Off-the-Shelf-Hardware von proprietären Hardwareherstellern. Plus dann noch die potenzielle Unsicherheit, die ich auf der Bühne habe.
Richtig, aber dafür hast du keine Subscriptions, du hast keinen Rugpull, du hast keine Blackbox, richtig. Du kannst das Ding debuggen, du kannst Claude drauflassen, haben wir auch gerade hier wieder gemerkt, da ohne hilft Claude, die AI halt nichts.
Die hilft nichts, die Festplatte nimmt jetzt immer noch nicht auf.
Ja, das ist halt, ja.
Ich weiß es nicht, also vielleicht komm ich nochmal oder will selber was bauen, also ich bin immer noch motiviert, da irgendwas zu finden. Aber schwierig.
Ja. Lustigerweise, ich war tatsächlich sehr geflasht, als ich das mitgekriegt habe, bin ich neben den Native Instruments Office einfach, hab da einen Talk gegeben.
Dann hast du reingewunken und gesagt, so ihr Lappen, ihr habt bald keinen Job mehr.
Ich habe zu den anderen gesagt, hä, was? Ist hier Native Instruments? Und dann meinten die, ja, also hier dieser ganze Gebäudekomplex gehört denen. Und dann meinte ich so, was? Die sind jetzt insolvent. ja, tatsächlich sehr, sehr interessant. Aber genau, ich habe einen Talk gegeben. Ich arbeite ja rein theoretisch arbeite ich bei der All-In Group, heißt die Firma. Die hat mehrere Tochterfirmen, davon ist eine Unique und die haben ein Office in Berlin.
Das sind die diese Hipster-Arty-Poster machen.
Richtig, also ja, rein theoretisch ist das so ein Marketplace, da kann jeder so seine Designs hochladen und dann kann man die auf ganz vielen verschiedenen Produkten bringen, also auf Poster, auf T-Shirts, auf Tassen, Sticker, alles, was worauf du Bock hast. Und genau, die haben in Berlin ein Office, direkt neben Native Instruments. Und da habe ich tatsächlich einen Talk gegeben. Wir haben nämlich so eine Reihe, das nennt sich Tech and Drinks. Und da habe ich mal gesagt, ey, ich hätte Bock, da einen Talk gegeben. Ich habe ja früher auch schon einmal mit dir zusammen einen Talk auf der Quarkus User Group Munich.
Da war ich ja auch tatsächlich, aber das erzähle ich später.
Passt. Habe ich ja schon einen gegeben. Ich dachte mir, ja, eigentlich macht mir das auch mega Spaß. Ich laber ja hier auch die ganze Zeit. Kann ich auch vom richtigen Publikum machen. Auch wenn's
hast du gerade unser Publikum?
Nein, ich meine halt echte Personen, Mann. Jetzt rede ich ja nur hier in das Mic und sehe nur mich und dich. Das ist ja irgendwie was anderes. Deswegen, ja, ich habe aber einen Talk über einen AI-Slackbot gehalten, den ich geschrieben habe in der Arbeit.
Du hast AI?
Ja, ich habe AI benutzt.
Du machst AI, Lukas. Wie kann das sein?
Ich sag ja auch nicht, AI ist, also ich hasse AI, aber AI ist auch ein gutes Tool.
Das wird so unser, wir können jetzt ja so AI-getriebene LinkedIn-Trailer machen.
Ja,
nee. Und dann ist das so das Quote der Woche.
Apropos, da kann ich gleich auch nochmal drüber ranten, über AI-Musik im Subway, Alter. Und es lief mega cool, mega gut. Die Leute haben alle gesagt, mega cooler Talk, war sehr interessant. Ich habe mit vielen Leuten vor Ort auch nochmal gequatscht und ja, ich bin happy auf jeden Fall.
Ja, schön. Wir sollten mal wieder einen Talk geben irgendwo.
Gerne. Ich habe mega Bock.
Also ich werde wahrscheinlich demnächst auf der Java User Group in München reden.
Mhm.
Vielleicht hast du da auch was irgendwie so.
Ja. Java mache ich halt nicht mehr. Scheiße, das ist halt immer schwierig.
Vielleicht finden wir was anderes.
Ja, wäre auf jeden Fall cool. Vor allem jetzt, wo wir auch so einen riesigen Videopodcast haben.
Jetzt sind wir halt auch, ne? Also die drei Views, die
we made it. Ja? Sagt man immer so schön, we made it. Soll ich kurz den AI-Rant über Subway ein?
Ja, bau den mal kurz ein. Ja, ich habe da nämlich auch noch was davon zu erzählen. Ich sag dir, ich kann dir mehr erklären, warum es den gibt.
Weißt du, dann will man schön in Subway einfach so ein geiles Chicken Teriyaki mit der Chipotle Sauce. Das finde ich übrigens auch ganz schlimm. Alle sagen immer Chipotle oder so. Chipotle oder Chipotle. Und dann denke ich mir immer,
heißt das denn? Alter,
Chipotle heißt das. Chipotle. Okay. Aber ja, egal. Das wäre so geil, wenn ich da einfach falsch bin, aber ich bin mir relativ sicher, dass das richtig ist. Und dann gehe ich da rein und ja, quatsch mit denen, sag dann, was will ich da drauf? Ja, irgendwie hier Salat, Tomaten, Gurken, alles drum und dran. Fertig, bezahlt, wir setzen uns hin. Ich will so reinbeißen, auf einmal höre ich da, I wake up in the morning with a smile on my face. Oh yeah, the stars are shining.
Genau, auch in dieser Qualität.
Ja, und wirklich noch schlechter, als wie ich das gerade hier gemacht habe. Und ich denke mir, was geht denn jetzt ab? Haben die hier irgendwie, wurden die hier verarscht oder was? Haben die hier einen Song reingekriegt? Ich warte ab auf den nächsten Song. Einfach wieder ein AI-Song, aber auch so schlecht einfach, nur so, nicht mal irgendwie gut, nicht mal ansatzweise gut, einfach die schlechteste AI-Pop-Scheiße, die ich je gehört habe. Und ich denke mir, wollt ihr mich verarschen? Was ist das denn für ein Kostenersparnis?
Eine große, Lukas, eine große leider.
Das ist mir scheißegal.
Eine große.
Ich gehe jetzt nicht mehr zu Subway, weil was soll denn das? Was ist das für eine absolute Frechheit?
In meinem Fitnessstudio ist es auch so und ich weiß.
Oh mein Gott. Was ist denn Fitnessstudio?
Ja, Inform.
Nein, da haben die auch.
Ja.
Jetzt kann ich da auch nicht mehr hingehen.
Das Problem ist, man bezahlt ja für die Nutzung von Musik GEMA, also Gebühren, ja, an die
zu
GEMA.
Recht.
Zu Recht.
Zu Recht.
Weil es ist halt Musik, mit der man dann Geld verdient, wenn man zum Beispiel einen Club hat oder eine Gaststätte oder sonst irgendwas. Und man bezahlt es nach Quadratmeter, wo man diese Musik hört.
Ja.
Und wenn der Subway jetzt einfach sagt, diese 200, 300 Euro im Monat ist es mir nicht mehr wert, dann muss er eben Musik spielen, wenn er Musik spielen möchte, die nicht GEMA-pflichtig ist. Und da gibt es nicht viel. Also da kann man sich entweder so einen Dienst shoppen.
Da gibt es schon aber auch No-Copyright-Sounds oder so.
Das wollte ich gerade sagen. Also ob man dann die absolute AI-Slop-Scheiße mit I wake up in the morning and I'm feeling great machen muss oder die ganz tollen AI-Lieder von Wahl. Ich habe die...
Nee. Das hat sich ja wenigstens noch besser angehört.
Das war wahrscheinlich die neue Suno-Version.
Das war einfach noch besser als das, was da lief. Das war wirklich absolut schlimm. Aber ich finde es zum Beispiel auch krass. Ich habe dann mit meiner Freundin drüber gequatscht und die meinte, ja, ist dir gar nicht aufgefallen.
Ja, das geht, genau, es ist ja Gebrauchsmusik. Also an der Stelle ist es ja Musik, die man nur so im Hintergrund wegdudeln hört. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Nächsten, die da nachziehen, dann die die Supermärkte sein werden. Die haben vielleicht mehr Budget, klar.
Ja, aber wo kommen wir denn da hin? Das ist doch, also da musst du doch zustimmen, das ist doch absoluter Scheiß einfach.
Ja, natürlich ist es absoluter Scheiß, aber...
Ja, vor allem auch dieses Ganze... Du hast ja auch schon Suno benutzt, aber das basiert ja alles darauf, dass die ja Source-Material geklaut haben.
Ja, natürlich.
Das ist ja alles nicht, das ist ja nicht mal gesampled, das ist ja nicht mal irgendwie ein das geiler transformativer Use, sondern es ist einfach, ich nehme die ganze Musikbibliothek und die speise ich ein in mein LLM und dann, LLM, aber...
Ja, schon sowas Ähnliches tatsächlich. Ich bin ja inzwischen selbst GEMA-Mitglied und ich kriege selbst Geld von der GEMA. Und früher war ich auf der anderen Seite, habe gesagt, hey, warum sollte denn die GEMA so viel Geld verlangen für die Musiknutzung? Aber wenn man sich mal ehrlich macht, warum gehen die Leute in den Club und warum hören die Leute einen DJ an?
Weil da halt Musik läuft.
Weil da Musik läuft. Also die Leute gehen da nicht hin, weil da AI-Slop läuft, sondern die Leute gehen da hin, weil da...
Ja, stell dir vor... Du gehst da in den Club, dann läuft da irgendwie der absolute AI-Kack.
Die Leute also, gehen dahin, weil es Getting Hot in Here von...
Ja. Genau.
Genau.
Was ist das? Nelly, oder?
Nelly, ja. Ich hatte jetzt Angst, kurze Angst, dass es Usher ist oder irgendein anderer da mit Minderjährigen.
Nelly.
Okay,
ja,
gut. Glück gehabt. Ja.
Ich finde das schon, es ist eine traurige Zukunft, auf die wir da zufahren und... deswegen hasse ich auch AI. Es ist einfach, ich finde, man sollte da jetzt mal, ja, ist cool, coole Technologie, aber vielleicht sollte man jetzt einfach mal den bürokratischen Riegel davor schalten und einfach mal sagen, ey Leute, vor allem, ich finde es auch so geil, jetzt wurde hier, Anna's Library hat ja ganz Spotify gescrapt.
Ganz Spotify gescrapt,
und,
ja.
Wurde jetzt ja verurteilt gegen Anonym für 300 Millionen irgendwas. Aber alle AI-Konzerne können machen, was sie wollen, mit jeglichem copyrighted Material.
Fail, ja.
Und es ist einfach krank. Das ist einfach, man sieht, wie fucking korrupt einfach alles ist. Also hier nochmal, fick Kapitalismus. So.
Gut, dann haben wir jetzt auch politische Botschaften entsprechend platziert.
Fick Big Tech hier.
Wir kommen jetzt weiter zu Security. Und auch da habe ich mir gedacht, also ich bin ja jetzt CISO von der kleinen, feinen Firma.
Uiuiui.
Naja, ganz toll. Ich darf jetzt die ISO machen. Es macht tatsächlich auch ein bisschen Spaß, muss ich ehrlicherweise sagen. Und
das glaube ich dir nicht.
Jetzt gibt es ja die Möglichkeit, also wir müssen ja sicherstellen, dass auf den Devices, die Entwickler verwenden, dass da keine Scheiße passiert.
Ja.
Und da gibt es jetzt klassischerweise, was nimmt man da? Dann nimmt man so ein MDM-System, zum Beispiel JamfNow, und dann hat man da so eine Pseudo-Admin-Zugriff und kann halt die Sachen überwachen.
Ja.
Das wollte ich aber nicht.
Warum?
Weil ich es erstmal invasiv finde, was die Privatheit betrifft.
Das auf jeden Fall.
Und weil ich auch der Meinung bin, dass es nicht das Ziel der Security erfüllt, sondern dass es nur eine KPI stiftet.
Ja.
Und ich habe mir dann überlegt, Mensch, was würde denn die Security erfüllen? Was basiert auf einer gewissen Trust? Geschichte, aber auch eine, die man durchsetzen kann, die auf wenig Informationen, die übermittelt werden, beruht. Und ich habe ein Open-Source-Projekt gegründet, Lukas.
Du hast das gegründet?
Ja, und es heißt Prüfstein.
Mit Cloud Code?
Ja, tatsächlich viel Cloud Code. Was macht Prüfstein? Es ist ein bisschen schwierig zu erklären, ich versuch's mal.
Ich hab einfach Prüfstein GitHub eingegeben und dann kommt Epstein Research. Markus?
Nee, ich war nicht auf Epstein Island, muss ich dich leider enttäuschen.
Warum kommt da überall Epstein-Files? Prüfstein Epstein? Ist das irgendwie...
Wahrscheinlich
ist das die KI.
Ja. KI hat da Dinge gemacht.
Ja.
Was ist die Idee dahinter? Die Idee dahinter ist, dass man lokal ein Tool installiert namens OS Query. Und das ist ein Tool, das stellt deine Systemdaten als SQL bereit oder als SQL-Datenbank bereit.
Ja.
Also du kannst dann zum Beispiel sagen, select Stern from encrypted drives, und wenn da 0 rauskommt, hast du keinen encrypted drive.
Ja.
Und was Prüfstein jetzt macht, ist, dass die einzelnen Compliance-Items, die man erfüllen muss, zum Beispiel, dass die Festplatte verschlüsselt ist, dass man ein Backup hat mit Time Machine, dass man kein, dass man nur diese Whitelist von Applikationen installiert hat, dass man Code Signage anhat, dass man keine miesen Chrome-Plugins hat. Diese Compliance-Items, die werden dann als SQL-Queries auf einem Server definiert.
Ja.
Man lädt es dann mit einem Tool runter. Der stellt dann lokal sicher, ob die Sachen gemacht wurden,
mhm,
und empfiehlt dir dann einfach und gibt dir Vorschriften, was du verändern musst.
Okay.
Und das Ganze mit AI gesteuert.
Okay, mit AI gesteuert.
Mit AI. Das heißt, du kannst dann tatsächlich sowas machen, wie ich habe es zum Beispiel gesagt, Nextcloud ist in der Blacklist, weil man nicht ein Datei-Sharing-Tool verwenden darf, das irgendwo anders hingeht.
Okay, krass.
Ist außer halt die Nextcloud von der Firma, wenn wir einen
hätten. Ja, okay, verstehe.
Aber jetzt darfst du nicht deine private Nextcloud nehmen, weil du damit ja dann Dateien abziehen könntest. Und dann würde dir zum Beispiel sagen, hey, die Compliance-Regel Nextcloud darf nicht installiert sein, ist verletzt, du musst es deinstallieren.
Ja.
Und dieser Bericht wird dann aber auch mindestens alle 14 Tage auf den Server hochgeladen.
Okay.
Und kann dann von dem CISO von mir nochmal verifiziert werden.
Okay, aber ist das nicht, also jetzt mal ganz doof, kennst du Fleet?
Ja.
Das ist doch genau das, was die machen.
Ja, kostet halt.
Nee, also das, was ich damals bei euch aufgesetzt hatte, glaube ich, hatte, also es hat einen...
Es hat einen Paid-Plan und man kommt da eigentlich relativ schnell,
okay,
rein.
Also ich habe
ich habe mir Fleet angeschaut,
klein,
es gibt auch getestet. Tatsächlich für OS Query gibt es auch schon weitere Open-Source-Produkte, die ich aber einfach nicht gut fand.
Okay.
Und ich will halt diesen direkten Connex zur ISO. Das heißt, ich will wirklich die einzelnen Compliance-Item auf die einzelnen Controls der ISO gemappt haben.
Ja, okay.
Also, dass ich wirklich sagen kann, so diese Gruppe hier hat jetzt diese Compliance-Items.
Ja.
Und das würde mir dann an dieser Stelle schon helfen. Und, wie es der Zufall so möchte, hat Apple tatsächlich über den Business Manager jetzt die MDM-API verbessert.
Oh.
Das heißt, ich kann, wenn ich das entsprechende Entitlement bei Apple beantrage, sogar in dieser Device Management API sicher laufen.
Ah, okay.
Das heißt, da kann dann der Benutzer auch nicht mit Rootrechten irgendwas umbiegen oder irgendwelche JSONs verändern oder irgendwie anders dagegen vorgehen, sondern das Ding läuft dann in der Enklave und ich kann dann sicherstellen, dass es da auch weiterhin läuft.
Cool.
Und da, ja, also wenn jemand von euch mitentwickeln möchte, schaut es euch gerne mal an. Es läuft natürlich mit Quarkus. Sogar das CLI, das dann lokal die Compliance-Items runterlädt und ausführt, ist auch ein Quarkus.
Aber
native.
Native, okay.
Alles native, ja.
Jetzt und mal überall eine JVM noch mit drauf klatschen.
Und ich freue mich schon. Also das wird bestimmt ein schönes Produkt.
Cool. Ne, sieht ganz cool aus. Genau, Link ist in den Shownotes auch, ja, zu allen, genau, anderen Sachen potenziell. Manchmal vergessen wir auch was.
Da muss man halt tatsächlich mal googeln.
Richtig, das denke ich, kriegt ihr schon auch noch hin. Oder ihr benutzt einen Agent, der euch diese Informationen gibt. Ey, heute bin ich on fleek mit den Überleitungen.
Das ist richtig gut.
Und zwar, nachdem ich ja, war das letzte Folge oder vorletzte Folge, wo ich ja Open Code, ich glaube, das war letzte Folge, das nochmal empfohlen habe, bin ich jetzt wieder weg von Open Code. und zwar habe ich ein Tool gefunden, was vielleicht auch schon einige von euch kennen. Und zwar nennt sich das Ganze Pi. Und zwar, ich meine nicht den Raspberry Pi. Und
sondern
auch nicht
die Zahl.
Auch nicht American Pi, sondern die Zahl tatsächlich. Also das quasi
den
die Anspielung darauf. Aber genau, das ist ein Coding-Agent von Mario Zechner, der ist so ein Österreicher und ich bin, erstens war ich sehr angetan von der Stance, die er zu AI hat, das heißt, er ist kein AI-Hype-Bro, sondern er sagt, er vertraut dem nicht, soweit er es werfen kann, er sagt, für kritischen Code muss man auf jeden Fall jede Zeile Code checken, lernen, was gibt's da, wie funktioniert das, um die Agents auch richtig potenziell guiden zu können, aber für nicht kritischen Code, go ham, lass das ruhig viben und keine Ahnung was. Und was ihn so abgefuckt hat an Claude Code und potenziell Open Code, ist einfach, dass das eine relativ große Blackbox ist. Ne? Also man hat ja schon das LLM, was ja per se eine Blackbox ist. Ne? Kannst ja nicht reinschauen bei Anthropic. Und dann hast du auch noch das Tool, wo du nicht weißt, was wird da gemacht, was wird da im Hintergrund gemacht, was wird da potenziell mit den Prompts gemacht, was für Kontext wird da vielleicht noch reingegeben. Von einem auf den anderen Tag ändern die das Tool und der Workflow funktioniert nicht mehr so, wie du es vorher genutzt hast. Und das hat ihn einfach genervt und hat dann gesagt, ey, ich will einen Coding Agent, der minimal ist, aber so funktioniert, wie ich das möchte. Und deswegen hat er diesen Pi-Coding-Agent erstellt. Und der funktioniert so, dass du einen relativ geringen Harness hast. Also der System-Prompt ist relativ klein. Du hast nur vier Tools. Du kannst nur Edit, Write, Read und Bash machen. Und den Rest, wenn du den brauchst, den entwickelst du einfach selber dazu. Ja, der im System Prompt sind Instructions für das LLM, um den Pi Coding Agent selbst zu erweitern und zu überschreiben und alles Mögliche zu machen. Das heißt, du kannst dieses Ding so bauen, wie du das möchtest, so wie dir das gefällt und nicht so wie Anthropic denkt, dass du arbeiten musst. Und das finde ich ist einfach unglaublich geil, weil was mich immer so unglaublich abgefuckt hat, ist, dass diese Tools einfach nicht in den Workflow integrieren, so wie ich meine Tools nutze und so wie ich gerne arbeite. Und mit Pi, finde ich, habe ich einen Modus operandi gefunden, der mir wieder Spaß macht. Also das ist dann nicht einfach, ja, ich lasse ihn dann laufen, irgendwann checke ich dann nochmal, muss alle Files reviewen etc., sondern ich habe mir jetzt einen Workflow gebaut, der gut in mein NeoVim integriert. Ich kann bei jedem Code-Change, öffnet der einen Diff mit vorher, nachher, ich kann dann den Code direkt bearbeiten, ich kann sogar Messages mit in die Codezeilen einfügen, dass ich ihm sage, nee, was soll er anders machen, und so verliere ich erstmal nicht den Überblick, das heißt, ich sehe jeden Change, den er macht, und zweitens kann ich ihn auch früh steeren, bevor er irgendwie irgendeine Wild Goose Chase macht, die gar keinen Sinn ergibt, was ich auch relativ oft habe, dass er irgendwas nicht richtig checkt und dann irgendeinen Schwachsinn macht oder so. Und ich will da vor allem auch hin zu einem Modus, wo ich sagen kann, meine Token Usage ist efficient und nicht, ich scheiß da so viele Tokens drauf, wie einfach nur geht, weil das ist ab einem bestimmten Punkt auch nicht mehr sustainable. Und deswegen, ja, kann ich das sehr empfehlen tatsächlich.
Da will ich auch nochmal eine kleine Story erzählen zum Vibe-Coden. Ich mache ja tatsächlich ab und zu FOH, das heißt, ich stehe am Mischpult. Und was man da klassischerweise hat, ist einfach so ein Spektrums-Analyzer, der auf dem Bildschirm läuft. Also hast ein Messmikrofon angeschlossen und du kannst dir dann einfach anzeigen, wie dein Sound gerade klingt. Mhm. Und das Problem ist, die Software, die das professionell macht, kostet 1000 Euro.
Geil.
Und ich habe mir gedacht, Mensch, das wäre doch mal was, um Swipe zu coden.
Ja.
Ich habe dann ein bisschen rumüberlegt, Mensch, klar, machst das halt nativ für macOS. Weil dann kannst du Swift verwenden, dann kannst du diese ganzen Audio, Core-Audio-Funktionen verwenden, mit denen auch Logic geschrieben ist. Und Claude hat so versagt. Das war eine absolute Mess.
Geil.
Also, es ist eingefroren, es hat blockiert, der Main-Thread war voll mit irgendwelchen Resize- und Redraw-Aktivitäten, die dann die Animationen zum Stocken gebracht haben, und Button hat nicht funktioniert und sonst was. Und ich habe dann abgebrochen, habe gesagt, nee, taugt nicht, wird nie ein richtiges Produkt werden. Und habe Claude dann gesagt, aus Scheiß, reimplementiere mir es bitte in JavaScript.
Mhm. Und dann hat er es geschafft.
Ja.
Ja.
Es ist unglaublich. Also ich habe jetzt eine Elektron-App.
Mhm. Boah. Ey,
ich habe jetzt eine Elektron-App, in der läuft ein Spektrum-Analyzer mit Web-Audio, also mit der schlimmsten Audio-API, die du dir nur vorstellen kannst.
Ja.
Das funktioniert.
Ja, aber das Ding ist halt auch, weißt du, wo man da hinkommt? Man converged einfach alle gehen einfach eine Technologie.
Das ist eine absolut unmaintainable mess. Ja. Also ich würde das Ding auch nie open sourcen, ich würde es nie. Aber es, weißt du, das ist der Job. So zwei Eingangs.
Nee, ich sag auch, okay. Ich sag auch, für genau solche Tools finde ich, ist AI perfekt, weil du wirklich sagen kannst, ey, du brauchst dich da jetzt nicht reinfuchsen. Das ist nicht was, wo du jetzt die Experience brauchst in Developing genau diese Applikation. Ja,
und Security ist da auch scheißegal. Richtig. Und Stabilität auch. Und wenn sich nächste Woche, wenn es scheiße wird, ist es halt scheiße, nichts ist verloren. Ja. Ich habe es nicht verkauft, ich habe nichts damit gemacht.
Aber da sieht man wieder, finde ich, genau für solche Use Cases sieht man einfach genau die Schwachpunkte, wo LLMs einfach scheiße sind für Sachen, wo es nicht tausende Code-Examples gibt, wo es nicht irgendwie so viel Open-Source-Code gibt, dass das...
Natürlich, es gibt wahrscheinlich Open-Source-Code von Swift, der Audio macht nichts.
Also richtig, so.
Was auch.
Ja, aber, und dann sieht man halt wieder, ja, wenn du ein Problem tackelst, was potenziell einen LLM noch nicht gesehen hat, dann hilft dir das LLM auch nicht so viel. Ja, und deswegen, ja... Ich möchte einfach eine Lanze brechen für responsible usage of AI. Aber naja.
Und ich möchte eine Lanze brechen für die Akademie. Ich bin ja nach wie vor immer noch Gastdozent an der Technischen Hochschule in Ingolstadt. Habe ich schon erzählt, was das neue Projekt ist, Lukas?
Nee. Ah, da bin ich wieder.
Da bist du wieder. Und zwar, kennst du Lieferando?
Lieferando, ding dong.
Also du kennst
ding, das. Ding, 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 dong. Ich habe so oft einen Ohrwurm davon. Dabei ist der Song so kacke.
Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie eine Lieferando-Werbung gesehen.
Was?
Ja, wirklich.
Das war so ganz groß mit Katy Perry. Haben die so einen, ja. Okay, gut. Kennst du?
Katy Perry, die mit dem Fracking Ball? Nee, das war die Miley Cyrus.
Boah, das ist jetzt peinlich. Das ist jetzt natürlich sehr. Oder war das ein Gag?
Nee, ich verwechsel die beiden immer.
Miley Cyrus und Katy Perry. Was? Ja. Das kann ich nicht verwechseln, Alter. Hier, Hot and Cold, Dark Horse, war das Fireworks.
Miley, ja, war es Miley Cyrus oder Katy Perry? Wie gesagt, ich verwechsel die immer.
Also Wrecking Ball ist Miley Cyrus und der ganze Rest ist Katy Perry. I kissed a girl and I liked it.
Für mich ist das so im Kopf dieser Person, aber das ist ein völlig anderes Thema. Wo waren wir stehen geblieben? An der THI, genau, Lieferando. Und zwar, wie wäre es denn, Lukas, Lieferando für den Shit, den man im Office braucht? Kaffee.
Amazon oder was?
Klopapier. Nein, ich sag, das ist das Problem. Kaffee, Klopapier, Kekse, Druckerpapier, Druckerfarbe. Gesundheit. Das Lustige ist, man sieht es.
Man sieht das jetzt, das ist erst voll scheiße. Ja.
Genau, wie findest du die Idee?
Gibt es da nicht so Büro spezielle Shops für?
Ja, was Problem
ist. Ach so, nicht direkt.
Genau, da kommt praktisch der Lieferando-Giga, also dieser Delivery-Mensch, der kommt zu dir ins Büro und sieht, dass du irgendwie 3 neue Müslis brauchst und 5 Klopapierrollen und füllt es automatisch auf. Das heißt, das Restocking ist praktisch automatisch.
Warte, hä, was?
Genau, also du sagst einfach nur, ich will, dass immer Klopapier da ist.
Ja.
Und dann kommt einmal die Woche dieser Dude vorbei.
Und guckt in euer Office.
Genau.
Wie ist das mit ISO?
Ja, da musst du natürlich einen Besucherpass kriegen.
Ja, und schon wieder weg, die Idee. Nee. Ja, klingt mega cool, ey. Ist ja, das super, dein neues THI-Projekt?
Das ist mein neues THI-Projekt, ja, tatsächlich.
Ich bin voll überzeugt, ja.
Ich merke schon, also ich bin tatsächlich überzeugt, warum. Also ich will vor allem, dass man einmal im Monat eine Rechnung kriegt. Und dann spart man halt krass Buchhaltungskosten, weil dieses ganze Zeug einzeln zu buchhalten, im Datev hochladen, Belegbild, bla bla blub, Steuer, irgendwie dann ist es Tencent, K, irgendwas, was dir dann irgendwie keine gescheite Rechnung gibt. Also das ist immer ein ganz großes Abenteuer und vielleicht ist das eine schöne Software und man kann, denke ich, damit auch viel Gutes machen. Das heißt, du hast Prozesse, um diese Liefermenschen zu managen. Du hast Prozesse, um die Bestellungen und das Ausliefern zu managen. Und dann natürlich auch eine coole AI-Experience, wo du jetzt sagen kannst, hey, das hier ist mein Lagerraum. Identifiziere mal die Dinger, die wir brauchen und sorg dafür, dass es nachgerüstet wird. Ja, das will ich. Und das funktioniert, Lukas.
Das will ich sehen.
Das funktioniert tatsächlich sehr gut.
Oh, also, da freue ich mich auf die nächsten Podcasts.
Weißt du, warum es gut funktioniert? Weil es halt wahnsinnig viele Produktbilder gibt, mit denen die LLMs, die multimodalen Modelle trainiert wurden.
Ja, aber woher soll das LLM dann wissen? Du zeigst ihm quasi, das ist der gewünschte Zustand.
Nein, so nicht. Du machst deine Schublade auf und da sind irgendwie 10 Gorilla Kaffeepackungen drin.
Aha.
Und er identifiziert, dass du Gorilla Espresso willst. Also er identifiziert das Produkt.
Okay. Ja, du hast ja jetzt gerade gesagt, identifiziert, was du dann brauchst.
Nein, nicht. Also anders, was du kaufen könntest, was du praktisch, er befüllt deine Warenkorbe, er macht praktisch die Liste der Restock-Items, die du dann haben könntest. Also es wird ein spannendes Projekt und ich freue mich schon.
Ja, du. Also, ich freue mich auch auf.
Wer kauft denn bei euch im Büro
Erfahrungs-
die Kekse?
Ja, das interessiert mich nicht.
Ja, genau, das ist das Problem. Irgendein Name drauf muss das kaufen.
Das interessiert mich nicht.
Und ich weiß, es ist der Chef.
Was man im Büro aber auch manchmal braucht, ist ein Scanner. Und zwar habe ich mich jetzt als guter Deutscher, habe ich mir jetzt einen Scanner geholt. Also meine Freundin noch nicht.
Für was denn?
Für Bürokratie. Für alles Mögliche, was per Post kommt. Verträge.
Kriegst Post?
Ja. Jetzt tu doch nicht so. Du kriegst genauso viel irgendwelche Sachen.
Ich ignoriere das immer, bis das Finanzamt dann zwangsläufig.
Vor allem alleine, wie viele Anträge du an die Regierung stellst, wegen dieses Ding hier.
Du meinst, um hier diesen
Oktopus hier zu organisieren.
Zu kaufen, ja.
Wo muss ich hinzeigen?
Links-Rechts-Koordination schwierig, was stand bei dir in der ersten Klasse?
Das ist falsch. Das ist schwierig. Hier ist er. Ja, und zwar habe ich mir jetzt einen Scanner gekauft, weil ich hatte einen Drucker, der auch ein Scanner ist. So, und jetzt absoluter Brother-Rant. Eigentlich sind Brother supergeile Produkte, finde ich. Die machen sehr gute Drucker.
Scanner.
Und Scanner auch.
Ist so ein Flachbettscanner oder so ein Durchzugscanner?
Ja, okay, komm ich gleich dazu. Ja. Und zwar, ich setze erstmal den Drucker auf mit, ja, ich will es natürlich auf Linux haben, wireless. Ja, der Drucker ist eigentlich nicht wireless-fähig.
Nehmen wir da immer noch Cups.
Und zwar genau das. Oh. Und das funktioniert einwandfrei. Also das ist wirklich top-notch.
Abgehangen, also kenne ich noch von 2002 oder so.
Ja, und da gibt's auch direkt irgendwie einen Driver in jedem Linux, ne? BR Laser 4, weil das ist halt von meinem Drucker das Ding und funktioniert super gut. Also drucken habe ich noch nie ein Problem gehabt. Jetzt dachte ich mir, jetzt will ich mal scannen mit dem Ding, ja? Wie kriege ich das jetzt auf meinen Rechner?
Gibt's da überhaupt einen Standard für? Denn irgendeine
gibt es für Linux okay. Und zwar, das nennt sich Fuck. Nee, so nennt sich's nicht.
Okay, also dieser Fuck-Standard, da steht für.
Warte. Scheiße, wie heißt denn das nochmal?
Scan Linux Standard. Hey Claude, was ist der Standard? Schau mal, ich habe jetzt auch extra.
Sane.
Ich hatte jetzt extra in dieser dramaturgischen Phase
den unvorteilhaften.
Ja. Okay, genau.
Das steht nämlich für Scanner Access Now Easy. Und das Ding funktioniert eigentlich auch ganz gut. Es gibt sogar so ein Open-Source-Projekt, was so eine Web-UI macht für dieses Scanner-Interface. Da kannst du dann previewen, da kannst du Batch machen direkt für einen Scanner, der das quasi nicht mitbringt. Und hab das ausprobiert und dachte mir erstmal, geil, funktioniert. Hab dann da, das gibt sogar direkt auf NixOS als Service, kann ich direkt anbinden. Mega geil. Und dann scanne ich aber mal eine Seite, die ganz unten am DIN A4 Rand was hat. Und dann merke ich, der scannt nicht DIN A4. Der Wichser. Der scannt nicht 297 Millimeter, sondern der scannt 291 Millimeter in der Höhe.
Und wo sind die 6 Millimeter hingegangen?
Das frage ich mich auch, weil dann dachte ich mir so, okay, vielleicht liegt's am Projekt. Ich probiere mal die CLI einfach direkt. Hab das ausprobiert. Geht nicht. Immer noch 291. Ich probiere das Ding auf Windows. Dann dachte ich mir, ja, vielleicht liegt es am Linux-Driver. Ja? Vielleicht liegt es daran, dass der Linux-Driver, was weiß ich, unkompatibel, keine Ahnung. Geh auf Windows, geht nicht. Genau der gleiche Fehler. Dann update ich die Firmware von diesem verfickten Drucker. Und es geht immer noch nicht. Gibt es einfach einen harten Bug in diesem Drucker?
Man muss halt schon sagen, DIN A4 ist halt auch ein sehr exotisches Format. Ja,
richtig. Vor allem das Scannerbett ist 300 Millimeter groß. Also das ist extra übergroß, damit sowas nicht passiert.
Hast du schon mal geschaut, dieser Scanner, dieses Zug, diese Schiene, ob die richtig...
Der kommt da hin. Ich frag mich nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe alles getan und es geht einfach nicht. Und dann dachte ich mir, ja komm, dann hole ich mir gleich einen richtigen Scanner, der auch Durchzug hat mit mehreren Seiten.
Sehr schön, ja.
Sehr cool.
Immer
sehr
noch
cool.
Ein Flachbettscanner oder so ein
Duplex.
Sehr schön, ja.
Beide Seiten gleichzeitig. Ach, das ist wirklich toll. Auch Brother, weil das war der billigste, der Duplex scanning konnte und nicht absolut kacke war. Deswegen, ja, trotzdem 280 Euro oder so. Das ist insane, wie teuer die Dinger sind. Aber funktioniert richtig geil. Kann, und da war ich echt geflasht, der kann Samba im Default. Das heißt, das Ding packst du in ein Netzwerk und er kann direkt auf einen Samba-Share schreiben. Der kann SFTP, FTP und sogar, und da dachte ich zuerst, der kann auf SharePoint legen?
Hä?
Genau.
Was denn?
Da dachte ich mir so, was ist das? Aber das ist auch zum Beispiel WebDAV. Also.
Okay. Krass.
Das ist ja auch, ich glaube hier, Nextcloud kann doch auch.
Genau, also WebDAV ist dieser HTTP-basierte Dateiaustausch.
Genau, und das geht einfach.
Cool.
Der kann dann direkt auf deinen WebDAV-Share, ich habe jetzt CopyParty, der auch WebDAV supportet und es funktioniert wirklich einwandfrei. Du kannst da 20 Seiten reinballern, pium, 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 leg dir eine gemergte PDF einfach auf einen Folder und was ist dann natürlich das Programm, was man dazu benutzt? Paperless NGX. Und da muss ich wirklich sagen, das habe ich jetzt zum ersten Mal ausprobiert und das ist schon ziemlich geil, Alter. Da kommen dann deine neuen Dokumente kommen dann rein, da wird dir direkt im Webviewer wird die PDF angezeigt, du gibst an, was ist der Korrespondent, was für eine Art von Dokument ist das, von wann ist das. Das kann er auch automatisch erkennen, das heißt, du brauchst erstmal ein paar Dokumente, wo er dann quasi lernen kann von und dann ordnet er die Korrespondenten und Dokumententypen automatisch zu. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Kannst die taggen, dann kannst du dich alle durchsuchen. Er macht komplett OCR auf das ganze Dokument. Du suchst einfach nach einem String, was in dem Dokument vorkommt. Zack, das Dokument ist da. Das ist wirklich Killer. Das ist schon sehr geil. Und in Bürokratie Deutschland ist das natürlich doppelt geil einfach.
Hab's mir gerade angeschaut. Also natürlich habe ich auch Papier, aber ich mache das dann echt meistens sehr unconventional. Ich nutze halt Adobe Scan und fotografiere es halt schnell ab. Dann läuft da irgendwie so eine AI drüber, die dann irgendwie Weißabgleich macht und irgendwie ein bisschen dafür sorgt, dass man es gut lesen kann. Und wenn es mehrere Dinger sind, dann mache ich es halt manuell so beim Loser. Rüberlegen. Und dann landet es in meiner Loser. Adobe Cloud und ich ziehe es halt dann in meinen Notion oder sonst wohin.
Ja. Wenn man es schlecht machen will, dann kann man es natürlich auch so
also,
machen.
Also was ich halt cool finde, ist das so Fire and Forget. Also du tust es in den Scanner rein und es ist dann halt irgendwo abgelegt. Das ist halt schon irgendwie cool.
Und vor allem mehrere Seiten, ne? Du kannst ja. auch, du kannst deinen ganzen Folder nehmen, dich daneben stellen und einfach scannen, 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 ja passt, scannen, 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 ja passt.
Scannst du
und
die Belege für deine Steuer auch?
Also das will ich jetzt dann machen. Also ich will jetzt mal anfangen, meine Steuererklärung nachträglich für die letzten 3 Jahre zu machen.
Ja.
Und dafür ist es halt vor allem geil. Vor allem, weil du dann auch zuordnen kannst, welche Dokumente für welche Jahre sind, weil du ja teilweise auch Dokumente vom nächsten Jahr fürs vorherige Korrekt, Jahr oder
was,
so brauchst.
Was ich da halt immer mache, ist, ich schmeiß das irgendwie in einen Leitsordner rein. Und wenn dann eine Steuerprüfung kommt, dann gebe ich halt den Leitsordner, so nach dem Motto, ist doch mir egal.
Ja, ja. Man kann es halt auch schlecht machen.
Das ist richtig, es ist schlecht, aber es ist dann halt schlecht für eine Steuerprüfung. Für mich.
Aber ich, also du musst schon sagen, das ist schon ganz cool.
Natürlich ist es cool und auch dann irgendwie, ich muss ja auch dann durch dieses Papiermonster durchgehen und mindestens die bezahlte Umsatzsteuer, Datum und so muss ich ja alles abtippen. Letzten Endes, das ist dann meistens doch nochmal 1 oder 2 Tage Arbeit, wenn das Ganze digital ist, wäre schon cool.
Ja, überleg dir das mal. Das ist, glaube ich, ein ganz cooler self-hosted Use Case.
Ich sag dir, was mein Problem ist. Du kennst meine Wohnung, ich bin ultra minimalistisch eingerichtet.
Ja.
Ich will einfach nirgends einen Scanner rumstehen haben.
Ich sag dir aber, den wir gekauft haben, der würde nicht stören in deiner Wohnung.
Ja, okay.
Also der ist nämlich, das ist eigentlich so ein mobiler Scanner,
so, und der
dann so aufklappt und dann kann der noch so auffächern. Und
ja, dann pack mal den Link rein vielleicht.
Also ja. Ich packe gerne den Link rein, wenn ich...
Weil ich hasse nichts mehr, als da das einfach nur rumstehen und stoppen.
Aber wirklich, den kannst du auch, wenn du fertig bist, packst den zusammen und packst in die Schublade. Ja, der ist wirklich echt nicht groß.
Dafür habe ich mir jetzt was gekauft, was richtig groß ist, Lukas.
Und zwar einen Flügel.
Ja, aber kein Klavier.
Sondern so einen von den Engeln.
Mischpult tatsächlich. So. Ich habe mir Mischpult gekauft. Warum? Ich mache ja seit schon inzwischen vielen Jahrzehnten immer mal wieder irgendwas dazwischen Aushilfsjob und Jugendhaus-Gigs. Bin ich am Mischpult und mache den Ton. Ich glaube auch, ich kann das relativ gut, weil ich halt von der Musikproduktion da viel mitgenommen habe. Ich habe aber nie ein eigenes Mischpult besessen und habe halt immer ein Mischpult genommen, das im Haus ist und oder ein Mischpult dann halt ausgeliehen. Und was da das Problem ist, dass man da halt oft Dinge vorfindet, die nicht ideal sind, vor allem wenn man in dem absoluten Low-Budget und Underground unterwegs ist, so wie ich. Man hat dann in der Regel nur halt irgendwelche alten, will jetzt hier das Alland nicht schlecht reden, das Jugendhaus, aber das ist halt ein 15 Jahre altes Mischpult und jeder durfte da einmal sein Bier drüber ausleeren. Das ist halt, ja, es ist halt ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen und deswegen habe ich jetzt ein Behringer Wing Kompakt. Hab's im Thomann Frühlingssale mit einem Case für, ich glaube, 2.400 bekommen. Oder 2.300.
Und war das zu teuer?
Und es ist, ich bin... Ach, ja. Also ich hab jetzt schon die erste Show damit gemacht. Das war ein Release-Konzert von einer Pfaffenhofener Metalband hier. Sehr gut besucht.
Darf man sagen?
Kaifek, ja.
Kaifek.
Kaifek, tolle Band. Und
Shoutouts an Felix Grülich.
Ja, genau. Und die haben auch einen Puffcast aufgenommen. Also Kaifek, vielleicht machen wir doch ein bisschen Werbung dafür. Und zwar ist Kaifek benannt nach diesem historischen True Crime Fall, der hier in der Gegend passiert ist, kennt der bestimmt.
Kaifek, ja.
Hinter Kaifek, da wurde eine ganze Familie, auch mysteriöse Umstände, war da Inzucht im Spiel, wer war der Vater von dieser Bauernfamilie, Kinder. Das ist alles so ein bisschen mysteriös und die wurden in irgendeiner Winternacht alle ermordet.
Ja,
in der
das
Scheune.
Ist ja hier auch in der Nähe.
Ist hier in der Nähe,
genau. Ja, also man kann auch, kann ich empfehlen, so, es gibt so, eine Fackelwanderung.
So Fackelwanderungen zurück, ja. Habe ich auch schon viel Gutes drüber gehört, wenn dann die Story erzählt wird, auch so mit historischen Zeitungsartikeln und wurde auch mehrmals verfilmt und verromanisiert und diese Band hat sich erstens danach benannt und zweitens jetzt ein Konzeptalbum über diesen Mordfall rausgebracht und da dann auch ja die gesamte, also hat es in den Gesamtkontext auch eingebettet und auch sehr spannend dazu eine Podcast-Folge aufgenommen, nämlich vom Stadtpodcast hier, vom Puffcast. Da wird dann nochmal eine Stunde so im Dialog zwischen zwei Musikern aus dieser Band dann diese Geschichte erzählt und wie daraus das Musik entstanden ist. Und die hatten da released und ich habe dann die Show an diesem Mischpult zum ersten Mal gemacht und ich habe mir tatsächlich vorher überlegt, Mensch, traue ich mir das zu? weil es ist ja ein komplett neues Werkzeug und man ist da zum ersten Mal drin und es waren drei Bands, alle mit relativ vielen Kanälen und mit hohen Ansprüchen. Aber ich sagte, Lukas, die User Experience von diesem Ding ist 1A. Es Geil. Ist jeden Cent wert. Ich habe mich gefühlt wie an einer Yamaha-Konsole für 25.000 Euro. Und noch besser, ein noch schärferes Display, so ein Retina mit einer hohen Auflösung Full-HD-Display, eine saubere motorisierte Fader-Geschichte, das Gate, also das Noise Gate, mit dem man steuern kann, ab wann so ein Mikrofon angeht, da will man oft das leise Geräusch, wenn ich jetzt flüstere, dass sie dann gar nicht ankommen, sondern dass die...
Das ist so geil, wenn das Noise Gate das einfach rausnimmt.
Genau, das Noise Gate das rausnehmen würde und das dann bewiesen hätte. Und es ist richtig, richtig gut und ich bin richtig, richtig zufrieden. Muss allerdings auch sagen, dass ich mich jetzt dann ein bisschen mit dieser Behringer Marke befasst habe. Und zwar ist das ein Schweizer, der in Deutschland studiert hat und dann diese Firma in Deutschland aufgebaut hat und dann aber extrem schnell nach Asien gegangen ist.
Okay.
Das heißt, irgendwas zwischen Steuerflucht und billiger Produktion in Asien. Und die ganze Firmengeschichte basiert eigentlich darauf, dass er Produkte von anderen Herstellern kopiert hat und billiger rausgebracht.
Geil.
Also eigentlich gar nicht mal so, ja, moralisch sinnvoll. Wir haben jetzt hier zum Beispiel auch hier im Studio von Behringer einen 808-Klon stehen. Und da unten haben wir, glaube ich, ein Model, das müsste ein Moog-Klon sein. Also es ist schon so, dass da einige Dinge wirklich, wirklich eins zu eins kopiert wurden, aber die Qualität ist frappierend.
Cool.
Also ich bin sehr begeistert und freue mich, da jetzt die nächsten 10 Jahre damit mischen zu können.
Nice.
Vielleicht auch dich mal wieder, Lukas, wenn du auftrittst.
Ja, wer auch aufgetreten ist, ist...
Ein Comedian. Ich war zum... Magst du Stand-Up-Comedians?
Puh, schwierig. Also nicht viele. Ich sag dir, mein Lieblings-Stand-Up-Comedian ist Jeff Arcuri. Oder Arcuri, je nachdem, ob man das Englisch oder Italienisch aussprechen möchte.
Was macht der?
Der macht so Classic-Stand-Up-Comedy, aber Classic, der ist sehr lustig. Ich finde,
wäre schlimm, wenn er nicht lustig wäre.
Ich finde den...
Also Stand-Up-Comedians, die nicht lustig sind,
ist ja, echt. Ja, ja. Also dich würde ich mir nicht aufs
Bitte, bitte, ich arbeite schon seit Jahren an meinem Programm. An
deiner Routine.
Ja, genau.
Sehr gut.
Kennst du Sharak Shapira?
Ich glaube, das habe ich schon mal gehört, den Typen, aber...
Das ist so ein blonder Israeli, so ein blonder Jude, der ganz viel mit Nazi-Witzen und Judenwitzen macht.
Ja.
Es ist schon was für Leute des schwarzen Humors, muss man schon auch wollen. Und es war großartig. Es war wirklich großartig. Er hatte dann auch gesagt, dass es tatsächlich seine größte Show war, die er je gespielt hat. Es war in München im alten Gasteig und 600 Leute ausverkauft und die Halle hat getobt.
Cool.
Es war richtig, richtig gut. Also wenn ihr mal die Gelegenheit habt, Sharak Shapira zu hören als Stand-Up, er macht sowohl Improv-Shows als auch vorbereitete Programme. Das war jetzt ein vorbereitetes Programm. Richtig, richtig gut. Auch politisch sehr, also er macht sich zynisch über das lustig, was hier so im Nahen Osten passiert. Das ist vielleicht auch mal ganz gesund, damit klarzukommen. Und was ich ein richtig gutes Projekt von ihm fand, kennst du das Projekt YOLOcaust?
Hast du ist das dieses, gesagt? Doch, daher kenne ich das, ja. Weil du mir das gezeigt hast mit diesen Leuten, die in den
Holocaust
Memorial Selfies machen und dann legt er die Leute hinter die Leichen genau, von den Leuten. Genau,
macht
der
Fotomontage von der Befreiung von Auschwitz mit diesen Selfie-Bildern am Holocaust-Gedenkmal. Ja. Also er hat da schon auch so seine Nische gefunden.
Weil es ist auch wirklich absolut peinlich, wer irgendwelche Selfies auf Social Media von diesem Memorial postet.
Vor allem Selfies, die dann dich selbst so in das Zentrum stellen.
Ja,
und
richtig.
So
also einfach geschmacklos so
Model-Bilder.
Macht genau. So eine Scheiße einfach nicht.
Genau, und das fand ich relativ erfrischend und seitdem folge ich ihm und es war wirklich sehr schön. Und ich war auch, und das vielleicht auch nochmal gesagt, in der Java User Group in München bei einem Vortrag von, ich bin schon ein bisschen ein Fanboy von ihm, von Markus Eisele, kennst du den?
Ist das der mit Visual Studio Code?
Nee, das ist der Main Thread.
Nee, den kenne ich nicht.
Der hat in den letzten 2 Jahren ein richtig, richtig erfolgreiches Substack-Blog rausgebracht. Und, halt dich fest, Lukas, er möchte Gast in unserem Podcast sein.
Ach so, das...
Nur,
das,
weil ich ihn gefragt habe.
Ja. Ah, okay, das hattest du gesagt.
Also mit viel Glück.
Ja, aber wie machen wir das denn dann?
Wir schalten ihn remote dazu.
Okay.
Und dann ist er einer, da ist er ja Kamera 3.
Ja.
Und dann können wir ihn...
Er schalt mal auf Kamera 3.
Das ist ja Kamera 3 und dann können wir ihn darüber reinnehmen. Das kann ja das Ding bestimmt. Ich habe übrigens gerade geschaut, Lukas, das Atem Mini Pro, das kann mit diesem DaVinci-Ding kostet 560 Euro.
Mhm.
Und das hier kostet 280 neu. Das heißt, wir können es locker für 150, 200 auf Kleinanzeigen verdingsen.
Ja.
Und dann kaufen wir uns da ein neues.
Cool. Ja, dann machen wir das doch.
Dann machen wir das genauso, wie ich jetzt eine Kapitelmarke mache.
Und ihr könnt uns dabei unterstützen, indem ihr auf YouTube einen Daumen hoch da lasst. Ja.
So, jetzt kommen wir nach
einer Stunde. Das ist echt nicht so billig, das alles hier zu machen, aber.
Ja, tatsächlich. Also wir haben jetzt, also ich vor allem.
Ja, richtig.
Habe jetzt schon nochmal irgendwie so 2000 Euro rein investiert, damit dieses ganze Videozeug hier funktioniert. Das ist schon auch, aber ich habe jetzt ja auch 2 Kameras, die jetzt einfach.
Ja, du kannst damit ja machen, was du willst auch. Du musst ja nicht nur Podcast damit machen.
Genau, was mache ich denn noch damit, Lukas?
Musikvideos?
Stimmt, ich kann damit Musikvideos machen. Ich kann
vor allem damit, meine kannst du dann drehen damit.
Ja, und ich könnte auch meine zweite Karriere als Streamer.
Boah, nee, das, glaube ich, guckt sich keiner an.
Meinst du?
Ja.
Dann doch lieber Stand-Up-Comedy.
Ja. Kommen wir zur News.
Wie findest du denn das?
Haben wir mal News der Woche gesagt? Nee.
Wir hatten mal News der Woche gesagt, aber irgendwie.
Das ist ja krank. News des
Monats. Müssen wir halt auch wirklich.
Kommen wir zu Hardware.
Genau, wir waren ja.
Lange weg.
Lange weg und da hat Apple was Tolles. Ich find's wirklich gut.
Ich find's auch nicht schlecht. Ich muss auch sagen.
Also wovon reden wir? Wir reden vom Apple MacBook Neo. Das ist jetzt sozusagen unter dem MacBook Pro, also unter dem, was jetzt hier zum Beispiel steht, so ein Einsteiger-MacBook mit den Chips vom iPad und vom iPhone. Und das ist schon gut. Also für diesen Preis, diese Qualität zu
kriegen. Muss man wirklich sagen,
ist gut.
Das ist schon was Geiles. Für alle Leute, die Bock auf macOS haben und ja, jetzt nicht die absolute Performance brauchen.
Ja, ich würde aber selbst sagen, selbst wenn man so einfache Bedroom-Logic-Sachen aufnehmen möchte oder ein bisschen Video.
Mit 8 GB RAM.
Ich sag ja einfache, also wirklich so Gitarre und ein bisschen. Also,
das den Browser noch offener ist schon super geil.
Dann sagen wir es so, für eine Facebook-Mom ist das
ja,
mehr als
safe,
passend.
Safe. Vor allem ist das auch, glaube ich, ein geiler Laptop, der dir auch noch lange was bringt.
Ja, genau. Das ist wahrscheinlich sehr wertbeständig und wird lange geupdatet. Also zum Beispiel, ich würde sagen, das könnte auch für alle nicht-technischen Studiengänge, wo man nicht coden muss, könnte das auch ein super Studien-MacBook sein.
Ich finde es auch übrigens geil, wie du einfach zweimal Hardware.
Ja, schön.
Wir haben nämlich ganz unten nochmal Hardware. Deswegen würde ich jetzt einfach das dann mit hochziehen.
Ja,
also
ziehen wir mit
MacBook
hoch.
Neo, cool. Ich werde es mir nicht kaufen.
Ich auch nicht.
Für uns ergibt das keinen Sinn, aber generell finde ich es eigentlich ist eine coole Sache. Du hast doch so eine DJI Osmo Pocket.
Genau, ich habe die vor einem Monat gekauft.
Die 3er. Hä, echt?
Ja.
Aber du hattest davor noch die 2er?
Ich hatte davor die 1er.
Die 1er, okay.
Ich hatte davor eine 1er, ich habe mir jetzt die 3er gekauft und jetzt dann diese Woche gelesen. Scheiße, jetzt kommt die 4er raus.
Oh mein Gott.
Gut, also Warum rede ich davon überhaupt? Weil es einfach ein ultra geiles Device ist.
Ja, man muss echt sagen, DJI macht schon geil.
Das ist schon krass. Also was ist es überhaupt? Es ist eine Gimbal-Kamera, eine Action-Cam. Und ich nutze es hauptsächlich, um es unserem Manager zu geben, der dann bei unseren Live-Auftritten halt Social-Media-Content mitschneidet.
Ich dachte jetzt bei EXP.
Nee, so, hey, und jetzt starten wir den Sprint und
ja, nimm das mal auf, bitte.
Von der Retro. Ja. Wir müssen besser kommunizieren. Nee, das machen wir so nicht. Also von unserer Band, Grüße an Elias, der das sehr gut macht. Wir haben auch tatsächlich ein paar virale Videos geschafft, so mit 40.000 Streams und so. Also schon ganz gut. Und ich habe mir die drei gekauft, weil, und das finde ich relativ gut, das Ding hat hinten so einen drehbaren Touchscreen. Und du kannst praktisch über diese Drehung die Aspect Ratio festlegen.
Oh, cool.
Also du kannst praktisch drehen für Landscape oder es halt hochkant lassen und dann Hochkant-Footage machen für ja die typischen
TikTok.
Reels und TikToks. Und das hat halt bei der ersten gefehlt. Also wir mussten dann halt immer aus dem Landscape-Footage, Hochkant-Footage rausschneiden und das ist einfach kacke. Und ja, es gibt jetzt die Vierer und sie hat einfach wieder eine bessere Auflösung und man kann auch noch Zubehör dran kleben. Das ist halt so eine Stromversorgung, so eine magnetische oben dran, wo man zum Beispiel auch ein Licht dran kriegt.
Cool. Ja, sieht cool aus. Werde ich mir auch nicht kaufen, aber ist ganz nice.
Was du dir auch nicht mehr kaufen wirst, Lukas, ist die Käsereibe.
Ja, der Cheese Grater. The Mac Pro.
Ist tot.
Has been discontinued, guys.
Wurde auch Zeit.
Naja. Ich dachte, der wäre auch schon tot.
Ja, genau. Also jetzt, aber jetzt
er ist war ja offiziell tot. Dann haben sie nochmal revived.
Ich finde es aber lustig, Lukas, dass das absolute Mega-Gerät hat jetzt so den Footprint von so einem Mac Mini. Das ist der Mac Studio.
Ja, das stimmt, ja.
Also das ist schon krass. Aber ich kann es auch verstehen. Ich meine, ich arbeite im Geschäft mit dem Nvidia Spark. Das ist auch nur so ein kleines Ding und da kannst du irgendwie ein GPT OSS in nahezu Echtzeit drauf inferieren lassen. Das ist schon gut.
Ja.
Also ich glaube, Größe ist jetzt nicht mehr so das Ding und es wurde auch Zeit.
Ja, bin ich auch dafür, dass Größe nicht mehr so relevant ist. Kommen wir zur Software. WordPress ist scheiße.
Ja.
Das, glaube ich, können wir festhalten. Wie viele?
Sogar so scheiße, dass, Cloudflare hat einen WordPress-Successor und WordPress-Klon rausgebracht. Und ich glaube, ich verstehe die Motivation dahinter, weil Cloudflare einfach keinen Bock mehr hatte, diesen Moloch an Scheiße abzusichern.
Es ist auch einfach, es ist absolut kacke. Der Creator ist schwierig, diese Business Relations da sind ein bisschen schwierig mit irgendwie, was macht WordPress.com und keine Ahnung was. Da haben wir auch schon über Drama geredet. Sonst ist das Plugin-System so unglaublich kacke. Also ja, und wie viele Security Vulnerabilities du bei was weiß ich wie vielen WordPress-Seiten hast. Ich meine, der Default Scraper-Scanner, der auf jedem Server erstmal ankommt, ist admin.php oder
ja,
so.
Ja, genau, das ist schon.
Das ist wirklich das Go-To-Ding für, also sehe ich immer in meinen Nginx oder Caddy Logs. Und ja, also Cloudflare hat sich gedacht, nachdem sie ja jetzt Next.js geforkt haben quasi, recoded, machen sie das auch jetzt mit WordPress und haben anscheinend ein Successor gevibed mit
Lustigerweise auch Mdash heißt, also so wie dieses Sonderzeichen, das ChatGPT die ganze Zeit reinbaut.
Ja. Und es ist aber powered by Astro.
Ja, habe ich auch gewundert.
Das ist, finde ich, auf jeden Fall eine sehr gute Choice, weil ich glaube, vor allem für, also genau für diesen Space ist Astro genau das Richtige. Und es soll backwards compatible mit deiner WordPress-Konfiguration sein.
Genau, also das ist tatsächlich die Idee, dass man halt relativ easy migrieren kann. Ich muss da allerdings wirklich sagen, okay, vielleicht bin ich da auch in der Bubble, aber meine Webseiten sind inzwischen halt alle headless CMS mit Directors plus irgendwie ein gewibe gecodetes Frontend und Layout.
Ich muss sagen, ich finde die Craft immer noch cool. Das heißt, ich habe mir da schon, also klar, ich habe da schon auch AI-Unterstützung gehabt, als ich meine Seite neu gemacht habe. Aber ich habe es mit Astro gemacht auch und aber gar kein CMS. Ich habe einfach nur Markdown-Files genutzt. Aber habe ich, glaube ich, auch schon im Podcast gesagt.
Schon gesagt, ja.
Finde ich nämlich richtig geil. Du hast gar keine Server-Komponente eigentlich. Und ja, macht mega Bock und ist mega schnell, mega nice. Ich weiß noch nicht, ob Mdash tatsächlich ein valid Successor ist. Und,
ja, wird die Zeit zeigen, denke ich.
Ja.
Ich glaube, die Zeiten von so CMSen sind mit Vibe-Coding am Ende.
Ja.
Apropos Vibe-Coding.
Da kommen dann neue Security Vulnerabilities rein, aber ja.
Es gibt eine freie Office-Implementierung namens OnlyOffice. Und das ist so ein ich sage jetzt mal, LibreOffice, das aber im Web läuft. Und das ist eine Open-Source-Software. Und diese Open-Source-Software, die wurde auch relativ lange und relativ tief auch in WordPress rein, nicht in WordPress, in Nextcloud rein integriert. Also ich habe schon sehr viele Nextcloud-Instanzen gesehen, auch im geschäftlichen Umfeld, wo dann so eine DocX-Datei tatsächlich direkt in OnlyOffice geöffnet und bearbeitbar war im Web. Also es ist so ein bisschen wie so eine Office Suite, die im Netz funktioniert.
Ja.
Und es war auch eine ziemlich schöne Symbiose zwischen Nextcloud und OnlyOffice. Und jetzt hat Nextcloud OnlyOffice einfach ohne die Maintainer zu fragen geforkt.
Ja. Was hältst du denn davon? Also man muss vielleicht auch noch dazu sagen, OnlyOffice hat sich jetzt sehr beschwert, dass Nextcloud das gemacht hat, obwohl die eigentlich eine sehr, sehr gutes Agreement hatten miteinander und keine Ahnung was. Und OnlyOffice sagt jetzt, die haben deren License violated, indem die quasi diesen OnlyOffice-Namen rausgenommen haben und das jetzt EuroOffice genannt haben. Ich weiß es nicht.
Ich muss tatsächlich sagen, ich finde es okay, weil das ist doch das Prinzip von Open Source, oder nicht?
Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Die Frage ist, wenn man halt sagt, ja, hier ist die License Violation okay, weil benefitet ja eigentlich alle.
Ich weiß nicht, ob es eine License Violation ist. Also wenn sie es veröffentlichen, dann muss man doch sogar den Namen ändern. Also du kannst ja nicht den markenrechtlich geschützten Namen weiterverwenden.
Weiß ich nämlich auch nicht, aber man weiß halt auch nicht.
Weiß man nicht,
was ist. Man weiß nicht, was hatten die potenziell sogar für einen Vertrag oder sonstiges. Aber generell, wenn ich jetzt sage, ich habe eine License, die prohibited zu sagen, einen Fork zu machen und dann den Namen zu ändern. Aber das, ja, du hast schon recht, das ergibt gar keinen Sinn, weil, also du musst ja den Namen.
Du darfst ja den Fork jetzt nicht weiter OnlyOffice nennen, das ist
eben,
ja.
Das geht ja auf jeden Fall nicht, ne? Du darfst ja nicht die impersonaten, also musst du eigentlich den Namen ändern. Ja, dann finde ich es auch eigentlich dumm, weil warum hast du dann ein Open Source Projekt? Also es ist halt, das ist halt der Spirit von Open Source und ja, den muss man verkörpern oder man macht es halt proprietary.
Und ich finde auch ganz grundsätzlich, also wir brauchen tatsächlich so eine europäische Office-Lösung. Und wenn ich es jemandem zutraue, dann Nextcloud beziehungsweise der GmbH dahinter, weil die Abhängigkeit von Microsoft und von den Hyperscalern ist hier halt echt ein bisschen unangenehm.
Ja, auf jeden Fall. Sorry, ich habe von der Arbeit eine Nachricht gekriegt. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas machen muss.
War es eine 10 von 10, die du fixen musst, oder?
Nee, da werden irgendwo Bilder nicht angezeigt. Ich glaube, das ist nicht mein Bier. genau, passt.
Dann kommen wir zu der nächsten News. Da muss ich erstmal wieder in unsere
GitHub Stacked PRs.
Ich liebe es. Und ich will es auch im GitLab haben.
Finde ich sehr cool, muss ich sagen. Was ist das, Markus?
Mindestens einmal die Woche, also ich bin ja CTO von einer Firma und da darf man ja nicht mehr programmieren, sondern man muss das Programmieren von anderen Menschen bewerten und potenziell integrieren. Und mindestens einmal die Woche bekomme ich den Merge-Request aus der Hölle.
So eine
Latte. Genau, so ein Vibe-gecodeter Piece of
Shit.
Ich weiß ja noch nicht, ob es ein Piece of Shit ist. Es könnte sein, dass es das Beste ist seit geschnitten Brot, aber ich finde es nicht raus,
weil
das Ding einfach viel zu groß ist. Und was dann die Leute oft machen, ist, dass sie die Änderungen in aufeinander aufbauenden Merge-Requests mir schicken.
Ja.
Und dann gibt's aber immer das Problem, dass das nicht sauber vom System unterstützt wird. Also das heißt dann immer, hey, bitte diesen Merge-Request nicht annehmen, bevor dieser nicht angenommen wurde. Hier musst du noch einen Peter fragen, hier noch das und der macht noch dies und jenes. Und GitHub hat es jetzt gelöst, indem sie in die Plattform, also völlig unabhängig von dem System Git, und völlig unabhängig von Branches und sonst was, in die Plattform eingebaut haben, dass Merge-Requests aufeinander aufbauen können. Und das nennt sich dann einfach Stacked Merge-Request. Und das ist einfach so eine gute Lösung für ein Problem, das man sehr, sehr, sehr oft hat. Und wie immer nennt GitHub die Merge-Requests nicht Merge-Requests, sondern Pull-Requests. Und ja, ich finde es super.
Ich muss sagen, ich finde es auch geil.
Aber man, also was ich auch noch spannend finde, ist, dass man mit, also selbst wenn du jetzt mal verschissen hast und so einen großen Merch-Request gemacht hast, dann kannst du ja immer noch einer AI sagen, sie soll es in diese kleineren Merch-Requests runterbrechen.
Mhm.
Und das finde ich auch einen guten Use Case. Also ja, ich würde mir sogar wünschen, dass sowas Best Practice wird, dass man halt bei so einem Merch-Request nie irgendwie mehr als 10 bis 20 Dateien anschauen muss und nicht irgendwie so ein Moloch von 100 veränderten Dateien hat, wo man nichts mehr checkt. Und das finde ich eine wirklich schöne Sache.
Ja, ich muss auch sagen, finde ich sehr cool, weil ich hatte es auch schon in manchen Open-Source-Projekten, wo ich dann gesagt habe, ey, hier, wir müssen erstmal hier die Formatting-Changes machen, bevor ich den ganzen Rest machen kann.
Ja, zum Beispiel, weil, genau, weil dann kommt zuerst die, richtig, und dann, ja.
Und dann hast du den Merge-Konflikt und absoluter Kacke, und dann könnte ich einfach sagen, ja, mach erstmal den hier, und dann mach den, passt. Aber dann kann ich zumindest schon mal weiterarbeiten, bevor ich dann irgendwie sag, ja, nee, ich warte jetzt erstmal, bis das im Master richtig, ist, genau, oder so ein Scheiß.
Du kannst ein beliebiges Backlog an Merge-Requests ja einfach aufbauen, und ja, dein Reviewer macht es halt, wie er Zeit hat.
Ja. Finde ich auch ganz cool. Ich finde es nur immer schwierig, wenn das halt alles proprietär ist.
Das ist richtig.
Das ist halt immer.
Ja, das ist halt ein System, das ist nur, das lebt nur in GitHub, aber.
Ja, aber das ist halt auch schade. Ne?
Die also, Trennung zwischen Git und GitHub finde ich schon auch eine wichtige. Also das ist.
Ich verstehe das, aber ich fände es geiler, hätte man sowas, wenn man schon sagt, man hat so eine Open Source Technologie wie Git, dass man dann sagt, ich baue potenziell neue Standards, die ja, dann andere Plattformen so adaptieren können, und nicht einfach sagen, ja, also wollt ihr Stack PRs, dann kommt halt nur zu uns. Aus einer Business-Perspektive verstehe ich zu 100%, aber aus einem Open-Source-Spirit finde ich es halt scheiße.
Ich finde es auch zum Erklären schwierig. Also ich muss jedes Jahr meinen Studenten erneut erklären, dass das System Git, also Git als Binary, das Konzept von einem Merge-Request oder Pull-Request nicht kennt.
Ja, richtig. Es gibt Branches.
Es gibt Branches.
Und das war's.
Der Prozess, den du dann damit umsetzt, der ist völlig unabhängig von dem Feature-Set von diesem Versionskontrollsystem.
Ja. Wer Versionskontrollsystem oder sagen wir Package-Management nicht ganz verstanden hat,
ist OpenCloud. Mensch, haben wir noch viele News.
Nee, nicht OpenCloud.
Nicht OpenCloud. Cloud.
Cloud Anthropic.
Die haben nämlich ihre Mappings dabei gelegt.
Ich finde ich aber gut von Anthropic, dass sie jetzt auch mal ihre Sachen Open Source machen.
Den Open-Source-Gedanken mal zu Ende denken.
Ich glaube, ihr habt es wahrscheinlich schon alle mitgekriegt, zumindest die Techies unter euch. Ja. Also Anthropic hat ein Upsi gemacht. Selbst das hat Mythos nicht vorher erkannt. Oh mein Gott, wie scheiße ist dieses Model. Aber die haben, und ich kann mal die Timeline erklären. Und zwar 2 Wochen bevor der Source Code geleakt wurde, von denen geleakt, also es gab jetzt keinen Hack oder so, gab es einen Bug-Report, der in der neuen Version von Bun dafür gesorgt hat, also Bun ist eine JavaScript-Runtime, die es ermöglicht, JavaScript-Programme als Single-Binary auszuliefern und das auch relativ schnell, also eine schnelle Runtime für JavaScript ist. Und da gab es einen Bug-Report im Repo, dass mit der neuen Version von Bun die Map-Files erstellt werden, obwohl das ausgestellt ist. Und das Lustige an der Sache ist, dass Bun Anthropic gehört. Also
sehr schön.
Bun ist von Anthropic aufgekauft worden, weil die das halt für Cloud Code so intensiv nutzen. Und der Bug war ja bekannt. Also das war ja ein offenes Issue in dem Repo von Bun. 2 Wochen später wird dann aber in der NPM Registry, also da, wo Cloud Code veröffentlicht wird, eigentlich nur das Binary dafür, ist dann aber eine Source Map File aufgetaucht, und in der ist, glaube ich, der ganze Code auch mit drinnen, aber halt so obfusziert.
Es ist die Mapping. Also du hast ja dann praktisch, die liefern ja nur mit Cloud Code nur so einen JavaScript Blob aus,
ja,
der irgendwie sagt A.B.C. und da konnte man, und die Variablennamen waren halt weg, Und dieses Mapping ist in dieser Mapping-Datei mit drin. Das heißt,
richtig, dann, das heißt, du könntest das dann das Ganze extrapolaten auf.
Genau, das haben halt viele auch gemacht. Also es gab dann halt 1000 Git-Repos, wo das
Nee. Was das Geile war, ist, dass in dieser Source-Map-File die Links zu einem offenen Bucket waren, in dem einfach die ganzen Source-Files einfach drin lagen.
Noch einfacher.
Ja, noch einfacher. Das heißt, du musstest nicht mal mit der Source-Map-File arbeiten. Du bist einfach auf diesen S3-Bucket und hast dir den ganzen Bucket runtergeladen.
Schön.
Es ist halt richtig geil. Also, ne, wieder mal eine Kette von Upsis. Ne? Also es war jetzt nicht so, das war ein Issue, sondern erstens kann man das verhindern, indem man einfach eine NPM-Ignore hat, die diese Map-Files nicht ausliefert. Mega easy fix. Und zweitens hat man auch einfach diesen Bucket nicht offen im Internet stehen zu haben. Also
das wäre vielleicht das offensichtlichere Problem
was
gewesen.
Was ist das denn schon wieder für ein absoluter Classic? Ja, sehr, sehr lustig. Und man sieht, das haben ja die Developer selber gesagt, die entwickeln ja Claude Code mit Claude Code. Und es ist unglaublich geil. Also du musst da teilweise, also die Main TS ist irgendwie 5000 Zeilen lang. Es gibt eine Funktion, die ist 12 Indentations Level deep. Absoluter Spaghetti-Code. Es ist wirklich unglaublich geil. Und ja, ich finde es einfach nur, ich habe mich sehr amüsiert, auf jeden Fall. Worüber ich mich auch amüsiert habe, ist, es gab eine Seite, die hieß Days Since OpenClaw CVE. Die hat aber nicht mehr funktioniert, als ich es heute in die Shownotes packen wollte.
Deswegen hast du einfach einen Filter gesetzt und du hast trotzdem irgendwie...
Genau, ich bin einfach auf OpenCVE gegangen, habe Vendor OpenClaw eingegeben.
Ach du Scheiße, wir haben heute alleine schon 3.
Ja, und ich hatte mich ja sehr echauffiert darüber, was für ein absolutes Kackprojekt dieses Ding ist. Und ich finde, wenn man in so kurzer Zeit... Alter, es sind ja noch mal welche dazugekommen.
Viele davon sind auch ein bisschen rot.
Ja, also dieses Projekt hat alleine jetzt schon 301 CVE. Und es ist einfach krank. Ich finde es so unverantwortlich, als sich als Open Source Dev dahinzustellen und einfach alle Leute ins Messer laufen zu lassen. Finde ich einfach, ja, ich bin kein Fan von diesem Peter Steinberger und ich bin kein Fan von OpenClaw. Deswegen, ich kann es auf jeden Fall nicht empfehlen. Sucht euch irgendein anderes Tool, was ihr potenziell sogar selber einmal code-reviewed habt. Ja, und sonst kann man auch einfach, du kannst auch einfach Open Code oder Cloud Code nutzen. Das hat eigentlich die gleiche Functionality als.
Das wollte ich gerade sagen, also ich habe es mal testweise ausprobiert. Ich sehe da keinen Mehrwert drin. Ich sehe wirklich keinen Mehrwert.
Ja, ich sehe auch keinen Mehrwert da drin. Du kannst alles mit schon existierenden Mitteln machen.
Genau.
Und OpenClaw macht nichts Neues, wo du jetzt sagst, boah, das hat jetzt aber krass innoviert. Ich verstehe den Hype nicht, ich verstehe nicht, warum Leute das überhaupt nutzen. Und vor allem auch dieses Argument, ja, man bringt Laien irgendwie näher dazu, mal mit AI zu experimentieren. Vor allem einem Laien würde ich ja nicht, wie sagt man, einem Löwen.
Einem Löwen würde es ja nicht.
Nee, ich würde doch keinem Noob dieses Tool geben.
Nein,
bist
auf
du,
keinen
bist
Fall.
Du,
das ist
bist du doof, Alter? Also, was ist das denn für du gibst doch nicht, ja hier, hast eine Knarre, hast zwar keinen Waffenschein, aber ja, viel Spaß damit. Also,
hier sind die Patronen.
Ja, absoluter.
Und hier das Maschinengewehr-Addon.
Ja.
Schwierig.
Ja, schieß dir mal bitte selber in den Fuß einfach, ey.
Und hier ist die Anleitung dazu.
Ja, genau. Es ist einfach tragisch. Ich könnte mich da stundenlang drüber aufregen. Worüber man sich auch potenziell aufregen kann, ist Age Verification.
Die ja super funktioniert auch schon in Deutschland. Auch in Deutschland muss man das ja machen. Also wenn du, Lukas, Horrorfilme anschauen möchtest,
ja,
dann musst du dich neuerdings verifizieren. Und das müssen jetzt auch die Amerikaner.
Ja, was halten wir davon? Also Age Verification generell haben wir ja auch schon. Discord muss das jetzt einführen. Diverse andere Seiten müssen das einführen. potenziell redet man ja sogar drüber, das in das Operating System einzubauen. Ich finde, es ist einfach Schwachsinn.
So wie es umgesetzt ist, ist es Schwachsinn. Richtig, aber richtig. Man muss sich auch Gedanken machen, wie, also im besten Fall schafft man es einfach, das durch Erziehung und durch gesellschaftliche funktionierenden Systeme Kinder, und darum geht es ja, nicht in den Kontakt mit Inhalten kommen, die für sie nicht geeignet sind.
Ja.
Und ich habe viele Lehrer in meinem Umfeld, was da in WhatsApp-Gruppen geteilt wird und wo rüber im Pausenhof diskutiert wird, da machst du dir kein Bild. Also das ist in höchstem Maße belastend und falsch.
Auf jeden Fall.
Die Frage ist, ob da die Maßnahme,
aber ja, genau,
halt hilft.
Als ob du denen jetzt sagst, ja, also auf WhatsApp dürfen die dann nicht mehr gehen. Ja, okay, das heißt, die können keinen Messenger mehr benutzen, oder?
Nee, wahrscheinlich also, nicht. Also ich glaube auch, dass die Maßnahme an sich, also was ist die Alterskontrolle? Man muss halt seinen Ausweis irgendwie in die Kamera halten oder man muss
biometrisch
eine AI, die dann deine grauen Haare zählt. Also das
hat hirnrissige Kacke, alleine wie oft man irgendwelche fucking Data Breaches mitkriegt mit sonstigem Sach. Ja, lass uns doch einfach alle überall unseren Ausweis hochladen. Kann ja nichts schief gehen.
Aber wie fändest du, also man könnte ja wenigstens auf den anders. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind ein Jailbreak installiert, ist relativ gering.
Ja.
Also du könntest doch wirklich deinem 12-jährigen Kind ein iPhone geben, in dem du nicht den Haken angekreuzt hast, ich bin ein Erwachsener.
Ja, hätte
und
ich auch gesagt.
Könnte doch der Safari und auch WhatsApp und auch Discord könnten doch dann auf diesen Kenner vertrauen. Das kann man ja kryptografisch vielleicht auch ein bisschen managen. Zum Beispiel über ein Entitlement, das man dann in die App reinlädt oder was auch immer, da gibt es technische Möglichkeiten und der einfach diese entsprechenden Inhalte nicht mehr anzeigen. Also so eine Art Kindermodus, den die Eltern setzen können für das iPhone und für das Android ihrer Kinder.
Ja. Ja, also das wäre eine Option. Also ich kann auf jeden Fall sagen, so wie es jetzt gemacht wird, ist es absoluter Schwachsinn und sorgt dafür für potenzielle Datenunsicherheit, für Surveillance, die einfach passiert, weil du auf einmal alle Leute im Internet mit Klarnamen identifizieren kannst. Ja, ich find's einfach scheiße.
Schwierig. Ja, scheiße finde ich auch, dass World Trivia kompromittiert wurde.
Ja, unfortunate. Ja, schon. Das Sicherheitstool wurde compromised. Ja, das ist halt passiert. Echt.
Also ich nutze es auch. Wir nutzen es auch für, ich glaube für S-Bomb-basierte Scans von Docker-Containern oder so.
Aber habt ihr die Trivi-Action?
Nee.
Ihr habt ja GitLab, ne?
Wir haben GitLab,
ja. Seid ihr wahrscheinlich noch fein davon gekommen, aber das ist natürlich mega scheiße. Also was ist da passiert? Da wurden in einem vorherigen Breach wurden Credentials geklaut und es wurde anscheinend nicht jedes Credential gerollt. Und dann haben Bad Actors Zugriff bekommen zum Trivi-Repo und das haben sie schon sehr gut gemacht, muss man sagen. Die haben die Trivi-Action, also die GitHub-Action, überschrieben.
Boah.
Und haben innerhalb von der Pipeline das Trivi-Binary ausgetauscht oder gewisse Sachen mit reingegeben. Ich kenne mich nicht. Also ihr könnt es in dem Ding nochmal ganz genau nachschauen. Auf jeden Fall war das richtig, richtig sneaky. Und dadurch wurde auch Light LLM gecompromised. Das ist quasi die nächste News. Und das ist so ein LLM-Gateway, was zum Beispiel auch Netflix benutzt einfach. Ne? Also es ist schon krass. Ne? Da sieht man wieder, wie krass man einfach durch eine Supply Chain gefickt werden kann. Ne? Wir kommen gleich auch nochmal auf Axios, ne? Wieder nächste Supply Chain. Und ich sag dir, das wird nicht weniger werden.
Nee, das wird nicht.
Wir werden da eher mehr genau solche Attacks sehen, genau solche Compromises und ja, man hat keine Lösung. Also am Ende des Tages musst du jeden Change, alles wetten, alles durchgucken, alles sagen, okay, ist das, was weiß ich. Und selbst da, wie willst du das wissen, dass das dann potenziell, wenn bei einem Versionsupdate eine malicious Update ist.
Ich habe da auch viele, viele Gedanken drüber machen müssen, wegen Axios, vielleicht erzähle ich das nochmal kurz. Also Axios ist eine, ich sage jetzt mal, eine Deep-Tech-Library auf Node-Basis, mit der man HTTP-Requests einfach machen kann.
Genau, so ein generelles Basistool, was in sehr, sehr vielen sehr oft Frontend-JS-Projekten einfach drin ist.
Und auch die sind Opfer von einer Attacke geworden. Da hat ein Angreifer ein Release machen können und das hatte eben Schadcode drin, ein Trojaner, glaube ich. Und der wurde dann auch in ein paar Software-Tools tatsächlich mit ausgeliefert, unter anderem in Bruno.
Ach krass, boah.
Da habe ich eine Mail für gekriegt. Also boah. Das ist, ich habe es nicht installiert in dieser, also ich hätte halt zu einem gewissen Zeitpunkt Bruno Update ausführen müssen.
Also was ist Bruno? Bruno ist so ein HTTP-Client,
Open Source UI. Genau, also ein Open Source, wie hieß das Ding? Das entschädigated wurde, Postman. Ja. Und Bruno ist das bessere Postman und das fand ich dann schon ziemlich traurig. Und ich habe dann auch wir haben S-Bombs in der Firma, das heißt, wir wissen von jedem gebauten Software-Artefakt, welche Software-Komponenten da drin sind. Und ich konnte dann relativ schnell ausschließen, dass die Version verwendet wurde.
Ach krass, ja.
Ja, also.
Aber das Ding ist,
wie kann man es ausschließen?
Wie kannst du das wissen? Na, das ist verschiedene unglaublich
Ideen.
Schwierig.
Ich möchte mal ein paar Ideen in den Raum werfen. Idee Nummer 1, warum zum Fick kann man in einer Package-JSON mit diesen Carrots und mit diesen Sternchen und größer als arbitrary Versionen angeben?
Ja.
Ich glaube,
also das ist, dass du halt einfach sticky automatisch genau. Updatest.
Ich klicke einfach so latest and greatest. Also ich habe einfach, bei Java gibt's das nicht zurecht. Also da gibt's die Snapshot-Version, das macht man, solange man entwickelt, aber dann wird was released und auch da kann es potenziell zu einer Supply Chain Attacke kommen, aber auch da ist es nicht ganz so einfach. Also du müsstest dann, ich release auch eine Library auf Maven Central, das ist Rage4j, unser AI-Toolkit, das auch Open Source ist. Könnte auch mal ein Thema der Woche sein.
Haben wir schon.
Hatten wir schon
als Thema der Woche.
Okay. Und da habe ich halt lokal bei mir einen PGP-Key drauf, also man müsste an diesen PGP-Key kommen. Also wenn es dir jetzt gelänge, an diesen Key zu kommen, dann könntest du eine wie auch immer infizierte Version von Rage4j ausliefern. Und da muss aber trotzdem noch jeder in meinem Supply, also jeder, der diese Software verwendet, diese Version updaten. Das heißt,
ja, aber
Maven bietet keinen automatischen Mechanismus an, dass diese Version jetzt automatisch genommen wird.
Kann man in Maven Versionen überschreiben?
Wie meinst du das?
Kann ich ein Artefakt, was schon eine Version hat, mit einem neuen Artefakt überschreiben?
Nein.
Ja, das ist aber auch, also das
kannst du nicht.
Ist unterschiedlich
neu
von
releasen. Genau.
Das ist auch, kommt natürlich drauf an, wie die Registry aufgesetzt ist und so, aber selbst da ist halt genau das Problem, potenziell können Docker-Images, können was weiß ich, kann überschrieben werden und wenn du dann nicht, da wieder NixOS, ja, ich möchte wieder eine Lanze brechen, wenn du dann nicht die Hashes durchgehend überall hast, wenn du quasi nicht verifizieren kannst, das Artefakt, was ich hier habe, ist wirklich das Artefakt, von dem ich ausgehe, dass es ist, kannst du nicht sicher sein, dass du nicht doch betroffen wirst von einer Supply Chain Attack.
Das sage ich bei Maven, aber klar, es ginge mit Maven, wenn jemand an meine Signatur kommt, aber ich muss ja für jedes Artefakt, das ich auf Maven Central release, die Signatur mit hochladen.
Ja, ja.
Und die Signatur kann ich nur mit meinem privaten Schlüssel, damit einem Passwort auf meiner verschlüsselten Festplatte, das mache ich Werbung dafür, mein Passwort, mein Mac zu knacken, lohnt sich nicht, weil es nur ein Test-Framework ist. Aber man müsste wirklich physikalischen Zugriff zu meiner Maschine haben. Man müsste durch 2, 3, dort Passwort, verschlüsselte Festplatte, nochmal das Passwort von dem Key. Man müsste viele, viele Loops durchspringen, um da drauf zu kommen. Und ich glaube, das ist immer noch deutlich, deutlich mehr als dieses Node-Ökosystem, wo fast alle diese Wildcards, diese Dächlein-Annotationen verwenden, um irgendeine Version zu kriegen und wo einfach ein Release letzten Endes ein GitHub.
Ja, ein Token ist.
Ein Token ist, genau.
Das ist halt echt schwierig. Und deswegen auch, ja, also Amazon AWS zum Beispiel sagt ja auch, erstellt keine User und keine Long-Lived Tokens, sondern erstellt immer irgendwie mit IAM-Policy und SSO und ich muss erstmal den Flow durchgehen, ich brauche Two-Factor und so. Also da generell auch Two-Factor müsste man wirklich für absolut alles einfach.
Ja, haben. Und ich komme jetzt, kommt der nächste Hot Take. Releases werden lokal gemacht. Mhm. Ich möchte nicht, ein Release sollte lokal gebaut werden, damit man es lokal signieren kann. Ich möchte nicht irgendwo eine CI/CD haben, die ein Release
das selber signieren kann. Ja, da muss man auch wieder sagen, ja, dieser Trivi-Hack ist halt auch wieder, ja, was kann da, es kann nur so viel compromised werden, weil diese CI/CD-Pipeline so unglaublich viele Permissions hat. Und ja, es ist schwierig, ja, es ist schwierig, du machst halt, es ist halt umso schwieriger, das System zu benutzen, umso sicherer es ist natürlich, aber.
Es ist nicht schön, aber dann mache ich halt alle 14 Tage mal so ein Release lokal, Maven Release Prepare, Maven Release Perform und schon ist es drin. Also man kann das schon machen.
Ja.
Gut, kommen wir zur nächsten News, die ich vielleicht sogar rauswerfe. Die ist nicht so wichtig. Wir sind nämlich schon ein bisschen spät in der Zeit. Ich möchte reden über eine 10 von 10, Lukas.
Okay, Windchill, Flex PLM, nee.
Doch, genau. Doch. Das. Hast du es nicht mitbekommen?
Das habe ich nicht mitbekommen.
Wow, okay. Also, was genau da passiert ist, weiß man nicht. Ich sag's mal anders. Es gibt offensichtlich in irgendeiner Schublade von einem Ministerium, ich glaube es war das BSI oder irgendein Innenministerium, einen Notfallplan, was passiert, wenn kritische Infrastruktur von einer Sicherheitslücke größer als 9,5 betroffen ist.
Aha.
Dann werden offensichtlich Sysadmins angerufen oder von der Polizei besucht, um den Patch einzuspielen. Ja.
Okay, what the fuck?
So, und jetzt kommt ein kleiner Disclaimer. Wir arbeiten mit diesem Produkt, das davon betroffen ist, auch teilweise im Bereich der kritischen Infrastruktur. Aber ich nutze
PM-Link.
Ja, genau.
Ah.
Ich nutze jetzt aber kein Insiderwissen, um diese Sache zu erklären. Und zwar gibt es ein Online-PDM-System, Product Development Management System, mit dem man zum Beispiel, ich nehme jetzt bewusst einen Kunden, den wir nicht haben, mit dem man Panzer baut oder Lenkraketen. Und dieses PDM-System.
Oder Boote.
Boote ist vielleicht ja, auch.
Boote ist vielleicht ein besseres.
Aber ich wollte auf die kritische Infrastruktur.
Ja, Boote sind ja auch kritische
Infrastruktur. Boote sind auch kritisch, um einen Wal zu retten. Genau, was würde man,
richtig, was ohne, würde Boote, man ohne Boote tun?
Ohne Boote kann man den Hope gar nicht retten.
Ja.
Und die hatten halt eine Sicherheitslücke, wo man mit einem
einfach
Request eine Remote Code Execution machen konnte. Also du hattest einfach ein Servlet, war nicht abgesichert, schickst dir irgendein Binary hin, es wurde ausgeführt. So, und wenn sowas jetzt natürlich in deiner Boot-Manufaktur, die offensichtlich Teil der kritischen Infrastruktur ist, kann ich schon verstehen, dass man diesen
boah. Das ist scheiße.
War eine glatte 10. Also es gab tatsächlich ein paar Bewertungen, die haben dem Ding eine glatte 10 gegeben.
Ich meine, wenn das ein Request ist,
dann ein Request.
Das ist eine 10.
Und
wenn man das so einfach replizieren kann.
Es ist vor allem so scheiße. Also ich meine, PTC hat's dann natürlich, also PTC ist die Firma dahinter, das ist eine kanadische Firma, die dieses Ding macht. Und die haben das dann halt auch veröffentlicht. Ich möchte nicht wissen, wie lange die offen war. Also die war ja in allen PDM-Link-Versionen seit 6-7 Jahren war die drin.
Six, seven!
Geil. Seit 7, 8 Jahren war die drin, Lukas. Ja, ja. Gut, also dann können wir.
Und gehen wir noch auf noch eine. Was ist das? Ich weiß gar nicht. Auch wieder. Nee, das ist einfach Credential-Stil, glaube ich.
Ja, genau. Versal, ich habe heute Morgen eine E-Mail gekriegt. Ich soll doch mal bitte meine Credentials rotieren.
Gut, dass ich nicht mehr auf Versal bin.
Ja, ich hab es auch nur als Spielwiese. Also ich habe da nichts drauf gehabt.
Deleting your Versal projects and or account is not sufficient to eliminate the risk.
Ja, schwierig, gell?
Einfach die ganzen Environment-Variablen, die in Projekten drin sind, gestealt. Und das durch eine, und das ist wirklich richtig geil, durch eine AI-Integration in Google Workspace, die dann über den Google Workspace auf die Versal-Infrastruktur Zugriff bekommen hat.
Super.
Da muss man auch sagen, wie krass die und wie schnell die gecheckt haben, was für Credentials die da gekriegt haben und dann diese Infrastruktur navigiert haben, um an diese Secrets zu kommen. Das ist
insane. Und das geht noch mit AI. Also natürlich war das irgendwie.
Ja, das war natürlich krass. AI accelerated, ne? Kann natürlich viel schneller Informationen verarbeiten und keine Ahnung was. Aber ja, da auch mal wieder, ja, alle sind auf dem Webstack gefangen. Ne? Axios kommt direkt rein hier mit Versal und dann
ja, ich bin immer zufrieden damit meiner Java-Bubble, muss ich sagen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir frei davon sind, aber es ist schon schön.
Naja, hier Log4Shell natürlich.
Ausnahme.
Natürlich auch peinlich. Aber hatten wir auch nicht.
Aber auch nur aus Zufall, aus ganz bösem Zufall.
Nee. Das wussten
wir. Logback
viel besser.
Wir haben also absichtlich für die schlechtere Library entschieden, damit wir die Sicherheitslücke nicht haben.
Richtig.
Kommen wir jetzt noch zu 3 AI-News und dann ist auch schon Ende Gelände.
Es ist vorbei mit Sora.
Aber wie machst du jetzt tanzende Katzen?
Ja, einfach gar nicht, ey. Ich finde das wirklich auch wieder so ein scheiß AI-Videos und keine Ahnung was.
Also was Sora ja hätte werden sollen, ist tatsächlich so eine Art TikTok nur mit AI-Videos.
Ja, erstmal schon mal wieder eine absolute Scheißidee von Sam Altman. Kann ich an der Stelle schon mal direkt sagen.
Und sie hatten es ja auch zuerst nur, also es kam nie in Europa an. Die offizielle Sache war immer natürlich, wenn man gegen die EU stänkern kann, dann tut man das, die Datenschutzbedingungen der EU lassen es sich zu und der Pustekuchen, das Geld hat nicht gereicht. Weil es halt unglaublich viele Tokens verbrennt.
Hätte es gedacht, Videos zu generieren, die mit alle mit der GPU erstellt werden müssen, for free, ist kein sustainable business model?
Ja.
Oh mein Gott, wer hätte es gedacht? Ey, wirklich, ich frage mich manchmal, wer kackt diesen Leuten ins Gehirn?
Die Venture-Kapitalisten,
ja,
Lukas.
Ich glaube auch. Ja. Es ist mal wieder, ja, komme ich wieder auf den Punkt von vorhin zurück. Aber egal. Dann wieder was Interessantes, Cooles potenziell, Claude Design.
Ich habe es gestern Abend ausprobiert und ich muss schon sagen, ich war überrascht. Also es hat so ein bisschen die Anmutung von einem Figma, muss man schon sagen. Also es ist so eine Arbeitsoberfläche wie Figma und man hat aber keine Werkzeuge.
Ja, sondern
also du hast
nur
wirklich
einen
bloß einen Prompt und es macht schon richtig, richtig gute Designs.
Ja, man muss auch sagen,
und
das
geht
ist
halt auch
Feld,
einfach,
was,
das ist richtig, ja. wie wir es gerade vorhin schon festgestellt haben, also JavaScript und diese ganze CSS, HTML, Tailwind-Klamotte ist halt schon richtig gut abgehangen, da gibt es richtig viel Beispielcode.
Ja, du hast halt ein unglaublich riesiges Konsortium an Daten, die du da einfach ingesten kannst und ja, die Frage ist, inwieweit kann er potenziell Sachen machen, die es halt vorher noch nicht gab. Ne? Man kommt halt wieder zu dem Punkt, alles converged zu einer Designsprache.
Schon klar. Und man konnte eine lange Zeit irgendwie anschauen, alles, was irgendwie violett cyber
genau,
war.
Ja,
das kam,
ist
da
dieser
kommt
AI-Effekt
raus,
genau, einfach.
Das ist schon richtig. Aber ich weiß halt, also ich mache ja auch Software mit zumindest mit UX-Designern, die wir angestellt haben, und wie lange die manchmal brauchen. Es ist schon gute Arbeit und wie lange aber man dann da aufbaut. Und das ist nicht responsive und das ist ein Figma nicht responsive und dann hat man keine guten Ideen. Und dann,
ja, du musst es erstmal translaten dann auch noch.
Und dann,
ne,
reden, also, und bla und blub und hier nochmal irgendwie die Lane und die andere Schriften und sonst was und dann tausend Diskussionen und die Iterationen sind so träge und dann, und da rede ich halt mit diesem Modell und es kommt ein gutes Design raus.
Ja. Es ist schon cool. Also ich muss auch sagen, es hilft unheimlich bei Website-Design, finde ich generell sehr, sehr cool. Vor allem, weil ich keinen Bock habe auf die CSS-Scheiße. Ja. Wo ich jetzt aber wieder, ja, also ich finde, also nächstes Thema ist Mythos von Anthropic, das große neue Modell von Anthropic. Und es ist zu gefährlich. Leute, es ist zu gefährlich, das der General Public zu geben. Ihr wisst gar nicht, was da passieren würde. Genau, es ist zu gefährlich, Leute.
Ich muss, ich habe den Podcast von Gruber und Thompson gehört und die haben die Geschichte erzählt von dem Kind, das Wolf ruft. Kennst du die?
Nee.
Das ist so ein Kind, das sagt ihnen, der Wolf kommt, dann kommen alle.
Ja, und irgendwann kommt der Wolf wirklich.
Ja, genau. Ja. Und irgendwann kommt der Wolf wirklich und niemand hört mehr nach.
Das glaubst du eher, als dass eher das ist, wie ChatGPT sagt, Alter, ihr seid nicht ready. GPT-2, das krankeste Modell, was es jemals, also ich glaube, die Menschheit ist nicht ready.
Das sagen die aber immer, und das ist ja auch die Geschichte von diesem Wolf. Also du kannst nicht immer Wolf rufen, irgendwann glaubt dir niemand mehr.
Richtig, ja.
Und ich glaube,
das ist so, okay,
genau,
so,
also es ja, ist so, rum okay. Ist es. Also ich glaube schon, wenn man jedes Mal so einen Bass macht und dann sagt, ja, es ist irgendwie die, also klar, AI hat die Welt verändert und wird es auch nachhaltig tun, aber die Quantensprünge sind jetzt nicht mehr so ultra krass.
Nee. Oh, danke. Ey, das ist ja wirklich ein based AI-Take von dir. Das ist krass.
Und ich glaube nicht, dass Mythos, erstmal müssen wir uns noch überlegen, wie man es ausspricht.
Mythos.
Ich glaube nicht, dass Mythos.
Mythos.
Ja. Mit OS.
Mit OS.
Mit
OS. Oh, das finde ich gut.
Ja, Mythos.
Mythos.
Ja.
Ja.
Das Mythos wird wahrscheinlich im Bereich Security gut sein, keine Frage. Und wahrscheinlich auch besser als das, was wir kennen, aber ob es jetzt die Welt verändert.
Und man muss auch sagen, Security Research ist ein unglaublich aufwendiger Task. Und die AI hat einfach mehr Zeit.
Die hat mehr Zeit und sie hat auch gesagt, dass für diesen Bug, den sie gefunden haben, dass sie da doch $20,000 an Token investiert haben. Und ich mutmaße jetzt mal, dass man mit dem jetzigen Modell, wenn man diesen Effort betreibt, was Ähnliches finden kann.
Ja, richtig. Oh, danke, ey, geil. Ey, jetzt habe ich wieder richtig Bock hier, weil es ist einfach, ich könnte kotzen, so wie diese Leute das praisen und sagen, da haben die in diesem Scientific Paper von denen ist 20 Seiten einfach nur, wie die Employees drauf reacten und sagen, wow, der antwortet so gut und da könnte man schon fast die Frage stellen, ob es sentient ist, aber dann stellt man diesen Models die Car Wash Frage und fragt den, I need to wash my car. The car wash is 150 meters away. Should I walk or should I drive? Und die sagen, yeah, you should walk. It's only 150 meters away. Wie dumm können diese Leute sein? Ich raste einfach nur aus. Einfach, das ist.
Kennst du diesen Influencer, der immer so Videos macht, wo er mit ChatGPT chattet und.
Nee, das kenne ich nicht.
Super gut. Der sogar, Sam Altman hat sogar auf ihn reagiert.
Ja, also ich finde es einfach. Es ist Schall und Rauch und es fuckt mich einfach nur ab, wie es noch Leute geben kann, die sagen, oh mein Gott, AGI is here. We are all being replaced. Es ist einfach nicht so.
Aber
es
wie willst
ist
du denn
nicht
dann bitte
so.
LinkedIn-Beiträge?
Ja, und wie willst du noch das VC-Venture-Kapital hier noch verargumentieren können, wenn du nicht sagst, das nächste Modell, es ist so gefährlich, Leute. Wir können das nicht veröffentlichen. Ey, das
Wir haben, also es gibt halt zwei Möglichkeiten zu sagen, warum du im Delay bist. Delay, das ist Nummer eins, wir kriegen es nicht gebacken, das Operating und die Inference von dem Modell stabil zu kriegen, deswegen können wir es nicht ausrollen. Oder du sagst, wir rollen es nicht aus, weil die Menschheit dafür nicht
bereit ist. Ja, weil es ist zu gefährlich, Leute, es ist zu gefährlich. Es dürfen nur selektive Menschen in der Menschheit werden ausgewählt, die dieses Modell benutzen können. Ich kenne übrigens jemanden, der das tatsächlich benutzen darf, weil der ist Contractor für Anthropic. Und ja, okay, es ist besser, aber dieser, so wie die sagen, dass es ist, ist halt absoluter Schwachsinn und ich fuck das einfach nur ab, wirklich. Diese ganzen AI-Hype-Bros, das ist genauso scheiße wie diese NFT-Kacke, Krypto-Kacke, fickt euch alle einfach nur, fickt euch, so, Code der Woche.
Ja, zum Code der Woche. Mensch, Lukas, was für Code der Woche hast du denn?
Cooles Open-Source-Projekt, FRP nennt sich das Ganze, und zwar kennst du von Tailscale das Funnel-Feature?
Funnel-Feature, das Filter-Feature? Nein, kenne ich nicht. Nee, das,
nee,
das
ist quasi, genau, Trichter ist es. Und zwar kannst du mit Funnel in Tailscale aus deinem lokalen Netz oder Rechner Sachen ins Internet exposen. Also quasi ngrok, aber mit Tailscale. Und das Problem ist aber, ich habe ja kein Tailscale mehr, weil ich das ja jetzt selbst entwickelt habe mit meinem Mesh. Also ich brauchte irgendeine Lösung, die jetzt nicht auf Tailscale basiert. Und zwar gibt es da einfach FRP, das steht für Fast Reverse Proxy. Und das macht genau das eigentlich. Ich habe jetzt einen FRPS, also der Server ist auf meinem VPS, was auf, in mein Mesh reden kann. Und dann habe ich einen FRPC, das ist der Client, der connectet sich an den Server und exposed einfach nur einen lokalen Port über eine Domain, die ich halt eingestellt habe. Ich kann dann auch eine Subdomain vergeben, die ich will. Und ich habe es jetzt gerade über einen Token gemacht, der quasi für alle gilt. Aber man kann das auch mit OADC machen.
Nicht schlecht. Ich scroll gerade die README durch und die ist irgendwie so 5000 Seiten lang. Also für diesen einfachen Use Case, den du gerade erklärt hast, ist das Ding echt ein Monster.
Richtig, also man kann unglaublich viel damit machen und deswegen ist das auch so cool. Aber genau, ich habe das jetzt wirklich für einen mega, mega einfachen Use Case. Ne? Ich hatte, und da auch, ne, das war wieder für den Slack-Bot und ich habe da halt für diese Slack-Integration brauche ich halt einen Webhook.
Ja, genau,
aber,
der HTTPS, da war ich ja auch schon mal. Ich habe ja auch ein Tool geschrieben. Ich nutzte für Cloudflare.
Cloudflare?
Cloudflare Tunnel, ja.
Okay, ja. Kann man natürlich auch machen. Ich habe es jetzt einfach, ich habe es damit gelöst, weil self-hosted ist ganz geil.
Ja.
Und ich habe Local Tunnel probiert und das Ding bricht dir die ganze Zeit weg.
Und was das macht am Anfang auch immer so, hey, ich bin hier in Tunnel und blablabla und da bekommt die Slack-API ja auch nicht so gut klar.
Das ging schon, das habe ich schon immer eigentlich ganz gut hingekriegt, dass er dann das, dass ich, ja, ich muss dann einmal drauf und erlauben mit meiner Public IP und so. Aber der ist einfach die ganze Zeit abgebrochen. Ich hab drei Requests rüber machen können und dann ist das gefailed einfach. Ja, ich habe keine Ahnung, woran das lag. Deswegen FRP, sehr, sehr cooles Tool. Könnt ihr mal auschecken. Link ist in den Shownotes. Dann kommen wir zum No-Code der Woche.
Und der ist dieses Mal ein Podcast tatsächlich.
Ich soll jetzt nicht die Leute wieder wegschicken.
Das ist ein anderes Thema als wir, Lukas.
Okay.
Und zwar gibt es ja die Lage der Nation. Und die Lage der Nation hat sich jetzt zwei neue Podcasts gegründet.
Cool.
Und einer ist über E-Mobilität, der ist auch ganz nett, aber vielleicht für unsere Zielgruppe nicht ganz so spannend. Der zweite Podcast, den sie gegründet haben, heißt Cyber Nation. Und ich will jetzt nicht sagen, es ist ein Verteidigungspodcast, aber es ist ein Verteidigungspodcast.
Okay.
Und zwar geht's da um digitale Sicherheit, aber mit einem ganz starken Fokus auf internationale Sicherheit. Und er gefällt mir super gut. Also worum geht's? Es geht darum, dieser Bahnhack in Anführungszeichen, der Distributed Denial of Service, der zwei Tage lang den DB Navigator lahmgelegt hat und offensichtlich aus Russland kam, dann die entsprechenden Aktivitäten, die der israelische und iranische Geheimdienst im Cyberkrieg, so muss man ja tatsächlich sagen, macht und auch die Angriffe, die potenziell von Iran, von Russland auf die sogenannte westliche Welt gehen, werden da sehr gut behandelt. Macht ein bisschen Angst.
Okay.
Weil das jetzt nicht so eine Verschwörungsklamotte ist, sondern das sind halt wirklich Leute, die sich damit auskennen.
Ja.
Und ja, schon ein bisschen beängstigend, was mir nicht so gut gefällt, aber das ist, glaube ich, einfach nur eine persönliche Präferenz. Sie erklären halt alles sehr oberflächlich.
Ja.
Und ja.
Ja, cool.
Aber
hör ich vielleicht mal rein.
Hör mal rein, es sind auch nicht lange Folgen, also nicht so wie wir, 2 Stunden oder so. Die sind nach 40 Minuten fertig, im Gegensatz zu uns.
Richtig, wir lassen uns halt gerne mal Zeit, Leute. Wisst ihr, wir kümmern
wenn
uns
wir, wenn
um
wir
euch.
Dieses scheiß Equipment hier aufbauen, ja, dann wirklich. Wollen wir halt nicht auch nach 20 Minuten
ja,
fertig sein.
Ja, tatsächlich. Also wir brauchen jetzt locker...
Heute haben wir auch wieder eine Stunde gebraucht zum Aufbauen.
Ja, nee, noch länger. Ja. Noch länger, also...
Müssen wir besser werden. Wir brauchen eigentlich so ehrenamtliche Helfer.
Also genau, wenn ihr in Pfaffenhofen seid und wechseln macht die andere.
Genau, der Stadtjugendpfleger.
Und ihr habt Bock, beim Code Culture Podcast mitzuhelfen. Jetzt wieder die andere. Dann kommt vorbei und helft uns beim Aufbauen.
Und beim Abbauen und ihr könnt in der Zwischenzeit so viel Spezi trinken, wie ihr wollt.
Aber das kaufst dann du bitte.
Vielleicht. Ja. Legen wir zusammen.
Passt.
Oder jemand klickt auf bei mir Spezi.
Bei mir spezi.com ist immer noch live. Habe ich oben gestellt auf Astro. Genau, mach das doch mal bitte.
Tschüss, Lukas.
Ciao, Markus. Jetzt habe ich es richtig gemacht. Ja, ja, diesmal habe ich es mir gemerkt. Diesmal habe ich es, weil du fängst an.
Ich fange an, dann machst du weiter.
Richtig.
Ja.
Jetzt wechsel noch mal ganz oft. Das war gut.
Das war jetzt praktisch ein Abschlussgag, denn nur die Filmschau.
Aber guck mal, ich bin auf der Kamera auch unscharf, glaube ich.
Ja, aber ich weiß nicht warum. Du bist manchmal scharf, manchmal nicht.
Na, ich bin immer scharf. Ich bin immer scharf, falls man es nicht gehört hat. Ich wollte es jetzt nochmal sagen.
Gut, tschüss.
Ciao.